der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Wir sprechen heute über die WCW im Jahr 1993, ein Year in Review. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Host, lieber Olaf Bleich. Wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Diesmal hat Olaf sogar auf Aufnahme gedrückt. Wir haben eben schon einen Teil des Podcasts aufgenommen, also nicht aufgenommen, aber schon angefangen. Und Olaf ist erst spät eingefallen, dass wir aufgenommen haben. Deswegen fangen wir nochmal ganz von vorne an. Genau genommen war es in der Moderation, die ich jetzt gerade spreche. Deswegen kann ich nicht genau das Gleiche sagen. Aber 93 ist schon auf jeden Fall ein wichtiges Jahr, wie ich finde, für die WCW. Vielleicht nicht unbedingt wrestlerisch, vielleicht nicht unbedingt von den Highlights, aber das war ein Jahr im Umbruch. Aber vor allem für mich als deutschen Wrestling-Fan war das schon und auch WCW-Fan war das schon ein entscheidendes Jahr, lieber Olaf.
Genau, und wir haben ja schon über diverse WWE-Jahre gesprochen hier von den 90ern, wo wir dann immer ein bisschen drauf eingegangen sind, über die TV-Geschichte, unsere persönlichen Erinnerungen und dann eben auch den Kalender durchgegangen sind. Und wir haben sehr oft das Feedback bekommen, mach das doch bitte mal zur WCW. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, ist eigentlich eine gute Idee, können wir jetzt machen. Wir hatten zuletzt den NWO-Podcast, der kam sehr, sehr gut an. Und da habe ich mir gedacht, lass doch mal hier mit der WCW 93 einsteigen, weil, Shaggy, wie du gesagt hast, das ist ein entscheidendes Jahr, weil da auch die WCW regelmäßig und regulär ins deutsche TV gekommen ist. Wann ist dir denn die WCW zum ersten Mal untergekommen? Ich bin da echt bei mir so ein bisschen am Schwanken, was meine Erinnerungen angeht. Ob das 93 gewesen ist oder vielleicht sogar schon ein bisschen früher. Weißt du noch, wie das bei dir war?
Also wenn man jetzt von der WCW spricht, dann war ich von Anfang an dabei. Ich habe mir die erste Show auf dem DSF damals auf dem, ich glaube, noch neu gegründet. Aber DSF wurde doch auch zum 1.1. diesen Jahres neu gegründet. Da war ich schon dabei und habe mir die erste Show auch angeschaut, denn ich war ja ein alter WCW-Fan. Ich habe ja mit Catch-Up angefangen. Das war ja gerade der Übergang von der NWA, von Jim Crockett Promotions zur WCW. Und das habe ich ja geliebt. Also das war ja mein Einstieg ins Wrestling. Catch-Up mit Horst Brack, der ja auch mittlerweile in Fuller wohnt, das habe ich schon oft erwähnt. Und Joe Williams, der ja auch hier eine Rolle gespielt hat in Deutschland. Auch Horst Brack auch, aber da können wir gleich, wenn wir über die Deutschland sprechen, nochmal reden. Die waren nämlich von Anfang an zumindest teilweise dabei, beide integriert in 93 zumindest. Und ja, also ich war schon davor mit dabei und war seit der ersten Episode jetzt auch in Deutschland mit dabei.
Das ist nämlich ganz witzig, weil ich habe so überlegt und ich war irgendwie der festen Meinung, dass der WCW Clash of the Champions 24, dass das die erste große WCW-Show gewesen ist. Davor noch Weeklies, klar, aber ich war irgendwie der Meinung, das wäre das. Aber tatsächlich habe ich in der Recherche rausgefunden, dass da auch ganz andere Shows schon vorher liefen, was ich einfach nicht mitbekommen habe offensichtlich an der Stelle. Und das finde ich halt aus meiner Retrospektive so ein bisschen interessant, dass ich da wohl tatsächlich Wrestling verpasst habe, weil du hast gerade eben schon gesagt, für deutschsprachige Fans war das Jahr 93 spannend, ne? Da ist die WWF ist zu RTL 2 gewechselt und dann gab es beim neuen Fernsehsender, beim deutschen Sportfernsehen, DSF, gab es dann eben WCW beziehungsweise auch verschiedenes Wrestling, genau, generell auch da so, ich sag mal, Kampfsport-Action-Abende, ne? Da lief dann zu Beginn des Jahres, lief montags zum Beispiel Ladies Wrestling, was damals Glow gewesen ist. Dann gab es dienstags Boxen und auch donnerstags Boxen. Und mittwochs und Freitag gab es eben Men's Wrestling. Und Men's Wrestling bedeutet in dieser Zeit dann eben WCW Pro und WCW Worldwide. Meistens abends so gegen 23 Uhr, eine Stunde so um den Dreh. Und man muss dazu sagen, Shaggy, weil du gerade Catch-Up erwähnt hast, der andere Name, der natürlich da immer gerne fällt, ist Ringfrei, was sehr oft so dieser Überbegriff, der Dachname sozusagen für dieses Showkonzept damals gewesen ist, was da im DSF lief.
Ja, genau, da lief alles quasi unter dem Banner. Boxen ist auch länger noch unter dem Banner geblieben. Das an den Banner hat man dann irgendwann auch fallen lassen, in dem Jahr sogar noch. Und Catch-Up ist, glaube ich, Ende 91, September 91, auch das letzte Mal auf RTL Plus damals ausgestrahlt worden. Das heißt, über ein Jahr, anderthalb, ja, fast ein Jahr, über ein Jahr. Rechnen müsste man können, keine WCW in Deutschland. Und deswegen war ich auch heiß, als das dann auch wieder kam. Und hatte sich ja auch einiges verändert. Man muss sagen, die letzten Catch-Up-Sendungen September 91 waren auch nicht up-to-date. Die waren nicht so aktuell, wie es die WCW-Shows zu dem Zeitpunkt waren. Die waren nicht brandaktuell, aber schon relativ aktuell, die Shows. Und da gab es ja auch bei Catch-Up keine Großereignisse. Da gab es ja wirklich nur im Regelfall auch Jobber-Matches, die aber auch schon anderthalb Jahre oder manchmal sogar ein Jahr oder im Regelfall ein halbes Jahr alt waren. So. Auch hatte man nicht offiziell ganz richtig die Rechte, aber das ist ein anderes Thema, da wollen wir nicht drüber reden, denn wir sind ja jetzt 93.
Genau, und da muss man sagen, wir hatten auch andere Kommentatoren damals noch. Wir hatten zu Beginn hatten wir Uli Fessler und Horst Brack zusammen. Dann ist ja auch irgendwann, kann ich mich daran erinnern, dass wir Peter William und Uli Fessler gehabt haben. Dann auch irgendwann einen Joe Williams, der hier für Peter William eingesprungen ist, weil der Peter William dann aus gesundheitlichen Gründen so ein bisschen zurückgehen musste. Dann Uli Fessler, die Mitte des Jahres quasi hier aus den Sendungen die Sendung verlassen hat. Da wohl eher aus, ich sag mal, betriebsinternen Gründen. Und auch ein Joe Williams, der später gegangen ist. Was ist so dein WCW-Kommentatorenteam hier aus dieser Zeit? Weil wir haben im Prinzip in einem Jahr vier Teams. Da kam ja am Ende, kam ja dann noch, also wir hatten da noch Peter William und Joe Williams zusammen. Fünf Teams sogar, ne? Und dann hat man sogar noch Peter William und hinterher den Olli M., den Oliver Muffler hatten wir noch mit dabei.
Ja, man muss sagen, da ist ja einiges tatsächlich im Argen gewesen. Also Uli Fessler hat sich, glaube ich, mit Horst Brack nicht verstanden. Generell war es auch schwierig, wohl mit Uli Fessler zu arbeiten, auch in Joe Williams. Hatte da seine Probleme, wie er später mal gesagt hatte. Uli Fessler und ihr Produktionsteam, das Real Team München, die wurden dann quasi vom Sender selber gecancelt und die Park AG mit Dieter Krapp ist dann quasi ins Boot gekommen und so das erste richtig feste Team, was dann auch länger am Start war, das waren dann Peter William und Olli M. Auch wenn ich jetzt nicht der größte Olli M-Fan war, sondern damals dachte ich, ich kann das besser. Warum haben die mich nicht gefragt? Aber gut, vorher sollten die mich auch kennen. Ich habe mich nicht beworben. Aber trotzdem ist das so das Team, mit dem ich dann auch so angefangen habe. Es hat sich dann natürlich auch nochmal sehr verändert im Laufe der Jahre. Aber das war so das feste Team. Obwohl ich natürlich als Joe Williams-Fan und Horst Brack-Fan natürlich traurig war, dass die beiden draußen waren. Aber die haben mit Uli auch nie harmoniert. Williams und William fand ich gut. Aber die waren ja auch nur kurze Zeit dann zusammen. Also das Team war dann Peter William und Olli M.
Bei mir auch. Das war so diese Anfangszeit, waren Peter William und Olli M. Und da ja auch diese besondere Dynamik der beiden. Ich fand Olli M. so von seiner Art her ganz furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mochte aber diese erfahrene, ruhige Art, die Peter William dann gebracht hat, die auch immer wieder so europäische Erklärungen mit eingebaut hat, so aus der europäischen Catch-Szene sozusagen, wo er dann erklärt hat, wie ein Griff funktioniert hat. Das hat mir ganz gut gefallen. Und Olli M. dann so als der ja junge Aufbrausende, der dann so ein bisschen anders die Sachen gesehen hat, fand ich eben ganz lustig. Und erinnerst du dich noch daran, dass Olli M. sogar einmal in den Ring gestiegen ist damals bei der WCW? Und da, glaube ich, gegen Tex Lessinger oder irgendwie so, oder Shanghai Pierce, einen von den beiden gewrestelt hat?
Nee, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ich kann mich noch erinnern, wie das aber bei Ketchup noch war. Da war Jan Horst Brack auch bei der CWA ab und zu mal im Ring. Aber bei hier, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Doch, der ist da ordentlich verhauen worden, auf jeden Fall, weil er hat dann irgendwie mal erklärt, das ist jetzt rein aus der Erinnerung, das habe ich nicht recherchiert, ich weiß nicht, ob das irgendwo steht, aber aus der Erinnerung heraus hat er es irgendwann mal erklärt, dass er es nur dann erklären, also kommentieren könnte und uns näher bringen könnte, wenn er es auch selbst einmal erfahren hätte an der Stelle. Aber nichtsdestotrotz, also da, für mich ist auch Peter William, Olli M., auch wenn ich gerade auf den Kaufkassetten zum Beispiel Peter William und Uli Fessler oder auch Uli Fessler und Joe Williams sehr mochte. Also die hatten schon immer eine besondere Dynamik da zusammen. Aber fürs TV eindeutig hier in der Zeit Peter William und Olli M. Und ja, es, so ein bisschen, wann das richtig losging mit den Pay-Per-Views beziehungsweise den großen Shows, das ist so ein bisschen schwierig. Also ich glaube, Fall Brawl wird hier sehr oft online als der erste große Pay-Per-View quasi kundgetan. Ich habe diesen Clash of Champions irgendwo im Kopf, dass das so ein großes Ding gewesen ist, was aber natürlich kein Pay-Per-View war, sondern es ist ja ein Special sozusagen damals gewesen. Vielleicht schreibt ihr uns mal. Vielleicht habt ihr das besser auf dem Schirm als wir und ihr könnt euch noch dran erinnern. Das war so meine Erinnerung an die Zeit. Shaggy, warum hast du damals die WCW verfolgt? Was hat dich daran interessiert? Du wirst ja wahrscheinlich auch stärker die WWF verfolgt haben. Aber was war für dich so spannend, dass du auch bei der WCW dran geblieben bist?
Naja, wie gesagt, ich war ja schon alter WCW-Fan und ich mochte auch diese Art von Wrestling, die ja anders war. Nicht so schillernd, nicht so bunt, nicht so comic-esque, nicht mit den unbedingt Larger than Life-Charakteren, wie es bei der WWE der Fall war, sondern tatsächlich bodenständiger, anderes In-Ring-Geschehen, vom wirklich die eher aufs Wrestling dann irgendwie das Augenmerk gehalten worden, mit wirklich In-Ring-Wrestlern, die deutlich über denen der WWE lagen, während man bei der WWF, muss man ja sagen, Leute wie, ja, keine Ahnung, die eher diese Gimmick-Charaktere hatten, die jetzt im Ring unbedingt jetzt nicht immer überzeugen konnten, hatte man hier bei der WCW wirklich tolle Performer auch im Ring. Und das war schon der Unterschied. Also das Wrestling lag hier, glaube ich, mehr im Rampenlicht, als es bei der WWF war.
Es ist so eine Mischung, finde ich. Du hast das natürlich schon so, gerade in höheren Kartregionen hattest du mehr Wrestling auf jeden Fall, auch teilweise härteres Wrestling, körperlicheres Wrestling. Aber so in der Undercard hattest du auch teilweise krude Gimmicks bei der WCW, muss man auch mal hier ganz klar sagen, ne? Also.
Ja, 93, ja, also noch nicht so unbedingt, oder? Oder?
Das hatten wir auch noch die Cowboys und so, hatten wir da auch noch.
Teilweise. Die Cowboys, okay, ja. Das, die Cowboys.
Ne, Cowboys und Indianer und solche Geschichten hatten wir schon noch, ne? Oder, was hatten wir denn? Ich muss gerade irgendwie an Charlie Norris denken. Ich kann dir nicht genau sagen, wieso ich gerade ausgerechnet an den denken muss. Wir hatten auch den Shockmaster da in der Zeit und.
Der kam jetzt 93. Ja, ja, aber ja, ja, da 93 ist ja auch so ein, ich rede ja von dem, was quasi war, warum ich da erst am Anfang eingeschaltet habe, weil 93 ist auch so ein Jahr im Wandel. Da ist schon, hat schon einige sich verändert. Im Jahr drauf sollte ja auch jemand noch dazukommen, der die WCW komplett verändert hatte. Damit meine ich nicht Eric Bischoff, der kam ja jetzt schon in diesem Jahr, sondern damit meine ich Hulk Hogan. Der kam ja dann auch im nächsten Jahr noch und der hat dann schon einiges verändert. Und das war es ein Jahr im Umbruch. Man hatte ja vorher, und dann fangen wir jetzt auch mal an,
ja,
in 92 noch Bill Watts quasi da auf dem Chefsessel sitzen. Und der hat ja sehr viel verändert gehabt, was gar nicht so gut ankam. Er hatte die über das Ringseil werfen hat er gecancelt, vom Ringseil springen hat er irgendwie gecancelt gehabt und hat auch darauf teilweise andere Wrestler insgesamt gesetzt. Der ist dann relativ schnell wieder verschwunden und die hat auch versucht dann mit einem Ron Simmons quasi einen neuen Main Eventer aufzubauen, zu kreieren, hat ihm ja auch den Titel gegeben, überraschend. Und das hat aber alles so nicht funktioniert. Da hat man relativ schnell schon gesagt, Anfang des Jahres, Bill Watts, der muss die WCW verlassen und da gab es einen großen Wandel dann.
Ja, also man muss sozusagen, Ron Simmons hat schon vor dem Jahreswechsel noch seinen Titel verloren. Der wurde ja auch nie gleichwertig dargestellt. Ne? Du hast diesen Moment gehabt, wo er Vader entthront hat. Und danach hat er dann aber gegen Leute gefädelt wie den Barbarian oder solche Geschichten. Also gegen nicht herausragende Talente, die man hier hat. Und er stand eindeutig hinter Leuten wie einem Vader und auch einem Sting zum Beispiel. Und ist eigentlich nie so präsentiert worden, sondern wenn wir der WWE heute vorwerfen, man wollte nur einen Moment kreieren, hier hat sich das auch so ein bisschen so angefühlt, weil man ist nie wirklich mit Ron Simmons gegangen, so in dem Weg. Aber du hast schon gesagt, auf jeden Fall hier in dem Bill Watts, viel in der Kritik für seine Ausrichtung. Ich habe teilweise gehört, so, das war jemand, der wollte im Jahr 1993 noch Wrestling von 1965 haben, so ein bisschen. Und so ein bisschen fühlt sich halt eben auch so an. Und du hast es gesagt, ab Februar wird ja dann hier der Eric Bischoff, wird ja der Executive Producer. Es ist aber trotzdem eine andere Struktur, als wir das zum Beispiel bei der WWF haben, wo du eben den Vince McMahon immer als den, der dir das letzte Wort hat, sozusagen hast. Hier hast du trotzdem noch Booking-Committees und Kreativkomitees, wo viele Leute drin gesessen sind und dadurch waren die Abläufe auch schwierig. Und wir hatten natürlich auch noch, gerade was den Titel angeht, auch noch die NBA-Beziehung, die wir hier hatten. Die sollte ja auch in dem Jahr zerbrechen. Und auch das hat es nicht unbedingt einfacher gemacht. Aber was halt, wie du schon richtig gesagt hast, Shaggy, also es sollte sich hier erst einmal, ja, also es musste sich was ändern, ne? Und wir haben jetzt mit Vader den amtierenden Titelträger, der auch dann entsprechend das ganze Jahr fast dominiert hat, muss man hier an der Stelle sagen. Wir steigen aber in das Jahr ein mit einer Geschichte, die wir so ähnlich heute bei AEW eigentlich haben, nämlich mit einer gemeinsamen Show mit New Japan, die Super Show Nummer 3 im Tokyo Dome damals. Und da gab es halt auch einige wichtige Geschichten, zum Beispiel, dass der Great Muta gegen Masato Chono die IWGP und die NBA World Heavyweight Championship vereinigt hat. Main Event hat sich Sting gegen Hiroshi Hase durchgesetzt. Das Match wurde dann auch im TV gezeigt. Und Jushin Liger wurde IWGP Junior Heavyweight Champion. Generell muss man sagen, erfolgreicher Event. Und ist eben ganz interessant, dass die WCW zur damaligen Zeit halt eben schon solche gemeinsamen Kooperationen gemacht hat, Shaggy, oder?
Ja, absolut. Also das hatte man ja auch in den Jahren davor auch schon gemacht, gerade mit New Japan. Da gab es die Kombination auch, gerade in Quaid Muta oder so, der ist ja auch oft zwischen den Ligen hin und her gewechselt. Also man hat auch viele Japaner auch eingesetzt insgesamt und so in das Jahr zu starten mit so einer Veranstaltung ist ja auch cool. Also ich mochte den Event sehr. Ich habe den nachträglich erst irgendwie gesehen, aber das ist das, wie du gesagt hast, die AEW macht es heute noch.
Das ist ganz interessant. Ansonsten, Anfang des Jahres musste erstmal ein neuer US-Champion her, weil Rick Rude sich verletzt hatte, den Titel nicht verteidigen konnte. Den konnte sich dann schlussendlich hier Dustin Rhodes in einem Turnier sichern. Bill Watts weg vom Fenster und die erste große Show dann eben auch unter der neuen Führung, also der Übergangsführung sozusagen, war dann der Clash of Champions 22. Da bin ich über ein paar Namen gestolpert, wenn ich ganz ehrlich bin, Shaggy. Also zum einen, dabei sprechen wir in der Episode der Helden aus der zweiten Reihe drüber. Da sprechen wir nicht über den Mark Merrow, der hier als Johnny B. Bad gegen Cactus Jack wrestelt. Da haben wir auch drüber kurz geredet. Wir haben hier das Team aus Steve Austin und Brian Pillman, die die WCW, also die die WCW NWA World Tag Team Champions Shane Douglas und Ricky Steamboat herausfordern. Und ich weiß, das sind jetzt hier noch nicht die Hollywood Blondes, die werden das aber. Und ich weiß, dass das eines deiner All-Time-Favorite Tag Teams ist.
Ja, also mein All-Time-Favorite Tag Team sogar, auch wenn die nicht lange zusammen agiert sind, als Hollywood Blondes zumindest nicht. Hier sind sie so das zusammengesteckt worden und paar Wochen zuvor, das erste Mal auch. Und soweit man weiß, mochten die sich am Anfang ja gar nicht so richtig. Man hat gab Brian Pillman, das war jemand, den man schon länger eingesetzt hatte, auch der auch immer gut Massen gezogen hatte, beim Publikum gut ankam, der ja kurz vorher heel auch geturnt war. Ein Steve Austin, ein stunning Steve Austin auch, der ja auch schon sehr erfolgreich war. Der war nicht wirklich glücklich von dem erfolgreichen Solo-Run, den er hatte, dann ins Tag-Team gesteckt zu werden. Aber man, wie die beiden auch dann zusammen angefangen haben, miteinander zu arbeiten, hat man gemerkt, die haben eine besondere Chemie miteinander und die haben sich so unglaublich entwickelt, waren wirklich auch das Tag-Team in diesem Jahr, definitiv. Auch wenn es in dem Jahr dann schon wieder vorbei war, aber die waren super zusammen und die Hollywood Blondes sind ja dann auch, ja, dann der Name kam einige Wochen später, aber hier das erste Mal so ein kleiner Achtungserfolg, zumindest noch nicht mit den Titeln in diesem Match.
Ja. Was dann vor allem auch in diesem Jahr bei der WCW auffällt, ist halt eben die Fluktuation, sowohl hinter den Kulissen als auch vor der Kamera. Talente sind gegangen, Talente sind gekommen. Einnahme, der natürlich mit der WCW immer ganz, ganz stark und auch der NWA natürlich ganz, ganz stark in Verbindung gebracht worden ist, ist ein Ric Flair. Der hat die WWF ja auch Anfang 93 verlassen, auch da ja nicht im Streit, sondern da gab es ja den Deal sozusagen. Ne, wenn haben ja gesagt, hat ja Vince McMahon mit Ric Flair den Deal gehabt, ne, wenn du dich hier nicht mehr richtig eingesetzt fühlst, komm zu mir, ich lass dich gehen. Und das hat man ja bei der WWF eigentlich auch ganz clever gemacht, Shaggy, ne, weil man hat ja ihn ja nicht einfach aus den Shows rausgenommen, sondern er hat ja dann sein letztes Match gegen den Mr. Perfect bei Raw bestritten und Perfect hat ihn dann geschlagen und sozusagen aus der Promotion rausgeschmissen. In einem tollen Match, muss man an der Stelle sagen. Aber hat man das auch unter dem Hintergedanken so gemacht, weil man zeigen wollte, ja, wir sind ja auch, wir haben hier die besseren Leute. Deswegen geht ein Ric Flair nicht einfach so, sondern er verliert sein letztes Match gegen ein Talent, was wir noch hier haben, und er kann dann wieder in die zweite Reihe sozusagen treten.
Naja, man wusste ja, dass er mit Sicherheit dann zur WCW auch zurückgehen wird. Deswegen hat man ihm nochmal eine große Niederlage einfahren lassen. Aber man hat das halt damals auch so gemacht, wenn man ein Territorium verlässt. Das war ja immer so 60ern, 70ern, 80ern Jahren. Dann gibt man nochmal eine Niederlage. Ich glaube auch Flair, er hat das gerne an Mr. Perfect weitergegeben. Der war halt einfach nicht unbedingt glücklich bei der WWF. Hat da auch nicht so 100% reingepasst. Der war halt ja ein reiner WCWler oder NWAler und der hat da auch viel besser hingepasst. Und ich glaube, dem war es ganz recht, einfach nochmal so mit einer Niederlage auch zu gehen. Und klar, so eine Niederlage heißt auch nochmal vielleicht nicht gut genug für die WWF. Also von daher, ich glaube, für beide Seiten ganz gut, so das so zu machen.
Ja, man muss ja an der Stelle sagen, der WCW zur damaligen Zeit ging es halt nicht gut. Ne? Das war keine gut funktionierende Promotion. Da hat es überall gekriselt. Die Zuschauerzahlen waren teils sehr schlecht, größtenteils. Man hat Probleme gehabt, Talents zu halten. Man hat Probleme gehabt, Leute entsprechend aufzubauen. Man hat auch Probleme gehabt, über Aufmerksamkeit zu kreieren, weil man doch noch sehr regional gewesen ist. Und Eric Bischoff war ja schon immer der gesagt hat, nee, wir müssen was anders machen. Wir müssen das Ding Mainstream-tauglicher machen und wir müssen probieren, hier diesen Südstaaten-Flair so ein bisschen rauszubekommen. Trotzdem kam dann eben Ric Flair zurück. Und ich habe jetzt auch in der Recherche nochmal mitbekommen, dass man im Vorfeld von Flairs Rückkehr auch im TV nochmal alte Ric Flair-Matches gezeigt hat und damit gute Quoten eingezogen hat. Also bessere Quoten als mit dem aktuellen Roster. Das finde ich schon bemerkenswert. Aber Shaggy, es gab ein Problem, als dann Ric Flair zwar zurückkam. Der kam zwar zur WCW, der durfte aber erstmal nicht catchen. Und deswegen war er erstmal sowas wie ein Interviewer. Er hat dann Flair for the Gold, hatte er dann gehabt. So ein, ja, Talkshow-Segment quasi in den Shows.
Ja, ein tolles Talkshow-Segment mit auch einem tollen Aufbau, irgendwie wie so ein Late-Night-Show-Aufbau ist es auch so ein bisschen gewesen. Mit einer Tür hinten, mit einem Sofa und so weiter. Das hat schon super auch funktioniert. Mir war das damals gar nicht so richtig bewusst. Also klar werde ich es gelesen haben, weil ich damals auch das Wrestling-Telegram schon abonniert hatte. Aber so ganz bewusst, dass er nicht wresteln darf, war mir das, glaube ich, gar nicht. Ich mochte das Interview, die Interviewreihe sehr und habe mir damals halt auch gedacht, da wird jetzt irgendwann was Großes auch aufgebaut. So, mit dieser Interviewreihe wurden ja auch einige große Sachen aufgebaut, kann man ja so sagen. Und dass er dann irgendwann wieder in den Ring steigen wird, war ja auch klar. Aber ich mochte die Reihe sehr. Flair for the Gold.
Es ist auch legendäre Dinge passiert.
Ja, auch in diesem Jahr. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
Also auch
Also nur in diesem Jahr, das gab es ja nur in diesem Jahr.
Das stimmt, ja. Das stimmt auch. Wir springen aber trotzdem mal so ein bisschen in Februar, weil da gab es ja einen Super Brawl 3 und da braucht natürlich der WCW bzw. NBA Champion Vader, braucht ja dann hier einen Herausforderer. Und das war dann Sting damals. Und da gab es ja dieses White Castle of Fear Strap Match. Und da sieht man eben auch schon mal eine Sache, die man bei der WCW damals gerne gemacht hat. Ich meine nicht Strap-Matches, ich meine merkwürdige Vignetten zu filmen, Shaggy. Die gab es ja hier auch beim White Castle of Fear. Und späteren Verlauf ja auch bei Beach Blast gab es das ja auch mit dem Bulldog und mit Sting und Vader und Sid und sowas. Das hat man gern gemacht. Diese aus heutiger Sicht wirklich cheesigen, fremdschämigen, wirklich trashigen Vignetten, das hat man gerne gemacht. Ich kann es nicht anders sagen.
Ja, über das zweite Segment müssen wir am Strand müssen wir auf jeden Fall dann, wenn es soweit ist, nochmal sprechen. Das ist eines meiner absoluten Lieblingssegmente überhaupt. Das würde ich gerne nochmal Wort für Wort wiedergeben, wie es war, weil es toll ist. Aber dieses White Castle of Fear Segment, also im Grunde ging es da ja, glaube ich, nur um die Herkunft von Vader, wenn ich so richtig verstanden habe. Der kommt ja aus dem weißen Schloss da, der Angst. Und im Grunde war das ein normales Strap-Match. Das hatte nur den Namen.
Ja.
Und das war dann auch so aufgebaut. Also anders war es auch nicht.
Nee. Das konnte Vader aber für sich verzeichnen hier. Tolles Match, muss ich an der Stelle nochmal sagen. Ich glaube, das hatten wir auch mal Match of the Week. Und das ist ein fantastisches Ding. Generell fast alle Matches zwischen Vader und Sting sind absolut lohnenswert. Und ein Match, was hier auf der Card ist, irgendwie fällt gerade ein, ich habe eins vergessen übrigens, was ich da auch noch ansprechen wollte, was ich ganz vergessen hatte. Von Clash of Champions, Shaggy. Ja. Nee, ich wollte noch eins von Clash, ich muss einmal zurückgehen. Da gab es ein Thunder Cage Match damals. Und in Thunder Cage sind dann angetreten Dustin Rhodes, Sting und Cactus Jack gegen Vader, Barry Windham und Paul Orndorff. Das war auch so ein bisschen Aufbau hier in Richtung des Super Brawl. Der Thunder Cage damals. Was war das und wieso?
Ja, wieso ist eine gute Frage, aber Thunder Cage, ich kann mich jetzt an dieses Match auch gar nicht mehr so ganz erinnern, aber den Thunder Cage natürlich, das ist ja so ein etwas größerer Käfig auch, wo oben im Normalfall auch, also Strom, war da nicht auch Strom irgendwie da und teils auch, also ich weiß nicht, ob es in dieser Art, in dem Thunder Cage Match, was ich gesehen habe, damals war auf jeden Fall Strom nach oben. Das war das mit, ja, anderthalb Jahre zuvor mit oder zwei Jahre zuvor mit Sting und Terry Funk und Flair und Quick Muda. So, da kann ich mich noch erinnern.
Ja.
Genau. Aber in dem Fall weiß ich nicht, ob da auch Strom war. War das so?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber ich wollte auf die Konstruktion drauf zu sprechen kommen, weil das war ja ein ganz anderes Cage-Match, als wir das zum Beispiel bei der WWF kannten, wo der Käfig ja direkt an den Ring quasi angebaut ist. Sondern wie du gesagt hast, das hatte schon fast eher so Hell in a Cell-Anmutung, ja. Weil das ja quasi inklusive dem Außenbereich quasi eingeschränkt hat. Und oben, du konntest auch nicht richtig rausklettern, weil oben der letzte Teil so ein bisschen angeschrägt gewesen ist. Ne? Also das war so eine wilde Konstruktion, die man damals gehabt hat. Das wollte ich nur ganz kurz ansprechen. Bei der Thunder Cage, den haben wir bei der WWE noch nicht geklaut bekommen.
Nee, aber es ist ja tatsächlich ähnlich zum Hell in a Cell.
Ja.
Außer des Stroms und den vielleicht Waffen, die teilweise im Thunder Cage auch mal gehangen haben. Also ja, aber ja, das Match, wie gesagt, das kann ich mich nicht mehr so ganz dran erinnern, aber ich mochte den Thunder Cage in der Zeit.
Ich fand das eine ganz wilde Stipulation, einfach weil es so anders und auch so roh ausgesehen hat auf seine Art und Weise. Und bei der WWF hat es halt eben diese dicken blauen Käfig damals gehabt und hier hat es halt eben diesen grauen, grisseligen, metallischen Riesencage und oben hängen noch irgendwelche Kabel dran. Das war schon ganz schön wild. Ein Match, was ich jetzt springen wir wieder zurück zum Super Brawl im Februar. Entschuldigung für das Hin- und Hergespringe. Ein Match, was ich hier auf der Card gar nicht auf dem Schirm hatte damals, als ich mir schon zum ersten Mal angeschaut habe, war Cactus Jack gegen Paul Orndorff. Was ein richtig starkes False Count Anywhere Match zwischen den beiden hier gewesen ist und die geben sich das hier ordentlich. Also das ist so ein Insider-Pick, finde ich. Also da so als kleine Match-Empfehlung an der Stelle.
Ja, ich würde hier auch nochmal sagen, David Boy Smith, der ja hier auch sein Pay-Per-View-Debüt feierte für die WCW, das war schon damals auch was Besonderes, dass einer der großen Stars der WWF, war er ja auch ohne Zweifel, dann rübergekommen ist zur WCW. Der hatte hier auch ein Match und hier war auch das offizielle Debüt der Hollywood Blondes unter dem Namen.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wobei man sagen muss, David Boy Smith, der hat einen sehr hoch dotierten Vertrag bekommen damals bei der WCW. Das Problem war aber, dass das eigentlich jemand gewesen ist, der wirklich gut gewesen ist bei Touren, wenn du in Europa getourt hast oder so, wenn du damit Geld verdienen wolltest. Und bis dato hat das die WCW noch gar nicht gemacht gehabt. Das war so ein bisschen dieses zweischneidige Schwert eines David Boy Smith, weil der hat in den USA so mittel funktioniert. Also jetzt mal abgesehen vom SummerSlam 92, aber ansonsten hat er nicht den allerhöchsten Stellenwert gehabt. Er war kein Sting oder kein Ric Flair oder sowas in der Richtung.
Ja, und er brauchte auch immer jemanden im Ring. Er ist ein guter Wrestler gewesen, ohne Zweifel. Ja. Aber er brauchte auch einen guten Gegner im Ring, um ein gutes, richtig gutes Matchup zu liefern. Den brauchte er schon.
Ja, ja, ja. Und dann gab es jetzt, wenn wir im März springen, gab es jede Menge Titelwechsel. Jede Menge Titelwechsel, die wir hier gehabt haben. Paul Orndorff wurde neuer TV-Champion. Da ist der Titel vakantiert worden, nachdem Scott Steiner die Promotion verlassen hat, der damals TV-Champion war. Auch da gab es dann wieder ein Turnier. Und vor allem, da übergebe ich gleich an dich, lieber Shaggy, weil hier haben sich dann die Hollywood Blondes die Tag-Team-Titles geholt.
Die haben sich die Tag-Team-Gürtel geholt. Wie gesagt, die am Anfang haben sie sich ja zusammengerauft irgendwie. Aber dann hat es irgendwann auch total gut funktioniert. Und am 2. März war es, wenn ich hier steht, 2. März, haben sie Ricky Steamboat und Shane Douglas endgültig dann, zumindest das Match am 2. März aufgenommen, glaube ich, ausgestrahlt am 27.
Ja.
Haben sie dann tatsächlich sich die Tag-Team-Gürtel holen können, lange bevor beide nochmal größere Stars wurden, hat man hier aber als Tag-Team schon gezeigt, wir sind einfach für die Zukunft. Und dieses Zeichen hier, nur die Leute, die uns jetzt sehen, die wissen, was ich mache. Die Kamera habe ich lange auch auf dem Schulhof dann noch gemacht. Also das ist auf jeden Fall ein großer Moment gewesen für die Tag-Team-Division. Zumindest dachte ich das damals.
Ja, ich weiß nicht, ganz so lange Champions, ne, muss man sagen.
Ja, leider.
Ging ja auch schon bald sie haben die Titel geholt von Ricky Steamboat und Shane Douglas damals, die ja wirklich ein etabliertes Team gewesen sind. Das war auch eine tolle Matchserie, muss man an der Stelle sagen, ne. Also sie haben wirklich gut miteinander harmoniert. Und nicht nur hier haben die Titel gewechselt, sondern auch zwischen Sting und Vader haben die Weltmeistertitel hier nochmal gewechselt. Und das war auch ganz wild. Da gab es nämlich eine Hausshow-Tour. Da hat Sting am 11. März Vader besiegt und wurde neuer WCW-Champion. Und dann schon eine Woche später, am 17. März, hat Vader den Titel sich dann wieder zurückgeholt. Also man hat da so ein bisschen den Stinger gepusht. Aber ich finde so Titel-Ping-Pong in einer Woche bei einer Hausshow mit dem Main-Title ist schwierig, oder?
Ja, klar. Gerade mit dem Haupttitel, wenn man das so da Ping-Pong, man kann den Mid-Card-Titel kann man dafür theoretisch nutzen, aber den Haupttitel, weiß ich nicht, ob man das hätte so machen sollen. Aber okay, Sting und hat dadurch und Vader jeweils einen Titel mehr in ihre Historie, kann man schon bei den beiden akzeptieren, würde ich sagen.
Ja. Ja, ja, ja. Also, wir gehen weiter hier in dem Pay-Per-View-Schedule. Wir hatten noch Slamboree, was damals auch so ein bisschen diese Vergangenheit und Gegenwart gebildet hat. Es gab die erste WCW Hall of Fame damals, 23. Mai. Wir dürfen jetzt nicht die Clash of Champions hier hoffentlich auch alle vergessen, weil da haben wir auch noch einige, die hinten dran kommen. Hier auf jeden Fall bei Slamboree sind Luthes, Vern Gagne, Eddie Graham und Mr. Wrestling 2 aufgenommen worden. Und das hat man ja gern gemacht, dass man da bei der WCW auch so die Historie geehrt hat. Ich bin ganz ehrlich, ich habe das damals geschaut und dachte mir, cool, ich kenne keinen von denen.
Klar, also zu dem Zeitpunkt verständlich, dass du die vielleicht nicht kanntest, aber gut, aus heutiger Sicht sind das ja alles Leute, die
ja, ja.
du auch dann kennst. Ja, also ist es ja schon.
Aber vollkommen korrekt.
Wahrhafte Legenden, die man hier aufgenommen hat. Kein Coco Beware dabei, der hatte ja noch nie die großen Erfolge bei der WCW.
Genau das. Ansonsten auch hier wieder so ein bisschen die, ja, großen Namen, die jetzt auch zurückkommen sollten. Wir sehen einen Sid Vicious, der zurück bei der WCW ist, nachdem er ja seinen Run bei der WWF hinter sich gebracht hat. Ein weiterer großer Name, der ja eigentlich auch im weiteren Verlauf des Jahres noch ins Titelgeschehen hätte eingreifen sollen, Shaggy.
Ja, hätte er eingreifen sollen. Also der wurde auch groß aufgebaut und auch im Tag-Team erstmal an der Seite von, also nicht unbedingt im Tag-Team, aber im Bündnis mit Big Van Vader, die Masters of the Powerbombs. Und,
Masters of the Powerbombs, ja, genau.
Ja, genau. Das war auch ein geiler Name. Und die sollten, finde ich schon, es hat ja auch total
Masters of the gepasst. Universe, Masters of the Powerbombs, hallo?
Ja, warum auch nicht? Auf jeden Fall gab es ja dann Ende des Jahres auch noch diese Scherenattacke, also in dem Hotel, bei der, was die Europatour? Ich glaube, es war Europatour, oder?
Ja, ja.
Genau, wo dann ja eine Schere zum Einsatz kam in einem Streit zwischen Sid Vicious und Arn Anderson. Und das hat auch erstmal wieder, zumindest für das vorläufige Ende für Sid Vicious gesorgt. Der ist ja dann wieder gewechselt und dann auch wieder mal zurückgewechselt. Also der war ja in beiden Ligen sehr erfolgreich.
Ja, 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 eine wilde Rauferei der beiden. Mit Schere und Tischbein ging es da gegeneinander und Arn Anderson erst mit der Schere. Dann der verargumentiert, dass ja Sid ja zuerst mit dem Tischbein angefangen hätte oder Stuhlbein und dann sind die beiden aneinander geraten und ja, und dann hat's. Also eigentlich hätte man beide rausschmeißen müssen, wenn man ganz ehrlich ist. Aber im Endeffekt hat es dann jetzt dann Sid erwischt, weil der sich dann die Schere gesichert hat in einem Brawl quasi zwischen den beiden im Hotelzimmer. Auch das ist ja so eine krude Geschichte, weil die haben sich ja erst gestritten und dann waren sie ja auseinander und dann ist ja Sid nochmal zurückgegangen und dann hat es quasi diese Eskalation gegeben.
Aber das war ja eher gegen Ende des Jahres dann nochmal,
ja, ja.
Dann sind wir ein bisschen gesprungen. Aber lass uns, bevor wir dann bei Slamboree nochmal weitermachen, auch nochmal auf eine Geschichte, die wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kurz davor war, das war auch die Fehde Vader-Cactus-Jack, oder? Das war richtig, doch da mit der Amnesie. Ja. Das war im Grunde davor in der Zeit. Da gab es harte Matches zwischen den beiden. Und es gab auch ein Match, was Cactus-Jack wieder Countout gewonnen und Vader nicht akzeptiert hatte. Und dann gab es nochmal ein großes Aufeinandertreffen und eine Powerbomb, mehrfache Powerbombs auf den Boden. Und Cactus-Jack hat dann eine Amnesie davon getragen und war quasi, zumindest zeitweise, hatte er vergessen, wer er war, wo er war und warum er da war.
Richtig, das war im April und da gab es dann eben auch später im Verlauf noch die Vignetten, wie er quasi hier sich selber wieder gesucht hat und den Rückweg zu sich. Und das wurde sich am Ende aufgelöst, dass er nur so getan hat, dass er Amnesie hätte. Und dann hat er gesagt, ich wollte nur damit meinen Gegner verwirren. Und das ist natürlich auch so im Sinne der Zuschauerbindung so ein bisschen schwierig. So, ja, du hast dir das alles angeschaut und dann ist aber all das, was du gesehen hast, eigentlich egal, weil der hat uns alle an der Nase rumgeführt. Naja.
Zurück zum Slambury, denn da gab es auch die Hollywood Blondes, haben ihre Tag Team Gürtel in einem Steel Cage Match, einem sehr guten Match verteidigt, gegen die Dos Hombres. Das sollten Ricky Steamboat und Shane Douglas ursprünglich sein. In dem Fall mit Maske, weil Shane Douglas leider nicht mehr Teil der Promotion war. Aber Ricky Steamboat hat sich im Match die Maske abgezogen, um zu zeigen, hey, wir sind's doch, während der andere Dos Hombres. Da gibt es übrigens zwei Aussagen. Also man sagt ja weitläufig, es war Tom Sank, der da unter der Maske gesteckt hat. Aber ich habe auch mal im Interview mit einem Fred Armstrong gehört, dass er den zumindest auch gespielt hatte. Vielleicht auch bei dem PPV, man weiß es nicht genau. Aber jedenfalls macht das auch nicht den großen Unterschied, ob es jetzt Fred Armstrong oder Tom Sank waren. Beides sehr, sehr gute, solide Wrestler und beide auch sehr gut an der Seite von Ricky Steamboat gepasst. Aber die hatten ja auch keine Chance.
Nee. Und was man hier, finde ich, auch immer in der Undercard gesehen hat, sind immer wieder mal neue Namen, ne? Also es ist nicht nur ein Sid Vicious, der war natürlich schon etabliert, aber zum Beispiel haben wir ja sehr früh schon auch einen Chris Benoit gesehen, ne? Der hier an der Seite von Bobby Eaton gegen Tuco Scorpio und Marcus Bagwell gewrestelt hat. Und das ist, meine ich, dieses berühmte Match, wo Tuco Scorpio seinen Twisting Leg Drop zeigt und einfach komplett auf Benoit landet. Also nicht mal irgendwie so den Leg Drop ansetzt, sondern einfach nur komplett Arschbombe auf den Chris Benoit draufspringt.
Ja, dem hat sich gut getan. Und wir hatten übrigens auch noch das Debüt und ich glaube auch schon wieder das letzte Match eines Wrestlers, den man auch aus der WWF geholt hatte, der da groß unrühmlich die Liga verlassen hatte. Der Prisoner, der im gleichen Gimmick angetreten ist, der aber bei der WWF noch Nails hieß.
Yes, dann hatten wir noch Barry Windham um die NWA World Heavyweight Championship gegen Arn Anderson und Davey Boy Smith gegen Vader durch DQ. Dadurch blieb natürlich Vader Champion. Das war so dieses typische Dusty-Finish, was wir am Ende gehabt haben. Da sah es erst so aus, als würde Davey Boy Smith hier gewinnen und deshalb würde er Vader schultern. Aber dann ist Vader nachträglich disqualifiziert worden, weil er, glaube ich, vorher den Referee versehentlich umgenockt hat, sozusagen. Und dann war es halt in DQ auch nicht so fein
bei mir. Ja, und dann kam als Sting noch raus und hat dem Bulldog auch geholfen. Und daraus ist dann quasi diese Konstellation Sting und Davey Boy gegen Vader und Sid Vicious entstanden.
Genau, genau. Das war nämlich dann eine Fehde, die quasi hier den Sommer sehr stark geprägt hat. Generell diese Blockbildung dann mit Sid und Vader auf der einen Seite, Davey Boy Smith und Sting auf der anderen Seite. Das war dann hier was wir dann häufiger gesehen haben. Und ja, Shaggy, auch wenn wir jetzt hier weitergehen, wir haben dann im Juni die Clash of Champions, wo dann Ric Flair zurück in den Ring kehrt, an der Seite von Arn Anderson gegen die Hollywood Blondes. Und da muss man sagen, die Fehde hier von den Hollywood Blondes gegen die Horsemen, das war schon gut. Also jeder hat irgendwie dieses Verkleidungssegment im Kopf, oder? Wo die Hollywood Blondes sich über die alten Männer lustig machen.
Ja, du hast den Horsemen gesagt, denn die wurden ja auch kurz danach wiederbelebt, sozusagen offiziell genau. Als Horsemen.
Vorher, ja,
genau. Ja, ja. Und da mit einem neuen Namen dann auch, der neu dazu kam. Man hatte mit Ric Flair, Arn Anderson und auch Ole Anderson, der zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr, normalerweise nicht mehr aktiv war, hat man noch einen jungen Hüpfer an die Seite gestellt, der auch schon aus der WWE oder WWF kam und da auch schon im Tag Team relativ zumindest angetreten ist. Erfolgreich wollte ich gerade sagen. Ich glaube, Tag Team Gürtel haben sie nie gewonnen. Ich spreche von Paul Roma, der ja auch quasi, das war die Reformation, die es gab, dann hier bei Slambury war es doch, wo man ihn dann noch vorgestellt hat. Also das hat dann auch da gut hingepasst und ja, die Horsemen waren wieder da und die Fehde Horsemen gegen Hollywood Blondes hat meiner Meinung nach sehr gut funktioniert.
Ja, das war super. Also das hat von der Dynamik her super funktioniert. Das hat auch wirklich einem Steve Austin und Brian Pillman extrem geholfen, gegen die anzutreten. Und die Matches waren hier qualitativ sehr, sehr hochwertig. Ne? Hier muss man sagen, das war eigentlich ein Tour of Three Falls. Und das war auch so eine krude Geschichte, weil das war ja, ist jetzt 2-0 ausgegangen, eigentlich. Aber der zweite Fall war dann die DQ und deswegen ist der Tag Team Title nicht gewechselt. Also solche Regeln kann man sich auch nur bei der WCW ausdenken, oder?
Kann man so machen.
Ja, ich weiß nicht, aber steht da trotzdem 2-0. Aber da muss es halt irgendwie anders regeln.
Ja, aber das war halt, war also typisch WCW auch. Also gut, bei WWE würde das auch nicht wechseln, wenn's, obwohl bei DQ, wenn der erste DQ gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich egal gewesen. Also ja, es ist natürlich, ja, es ist schwierig, du hast vollkommen recht. Aber so war es nun mal.
Ja, aber das ist halt eine der Schwächen gewesen damals von der WCW, dass man halt eben Stipulationen schlecht erklärt hat oder schlecht ausgelegt hat oder wie auch immer. Und dann man als Zuschauer immer wieder vorm Fernseher gesessen hat und sich gefragt hat, so, warum passiert das hier gerade? Und was wir vielleicht auch noch erwähnen sollten, weil wir hier den Podcast begonnen haben mit dem Ron Simmons und gesagt haben, Mensch, der war Champion und dem hat das Office nicht vertraut und der hat nie den Push bekommen. Also der war hier beim Clash of Champions im Opener und hat gegen Dick Slater gewrestelt.
Immerhin ja, hat er im Grunde, ja, aber es sollte eigentlich Paul Orndorff sein. Die hatten eine kleine Fehde miteinander, aber Orndorff hatte sich kurz vorher verletzt und Dick Slater hat den quasi ersetzt im Ring. Außerdem kann man dazu sagen, ein anderer Wrestler hatte hier zumindest sein großes eigenes Debüt. Das war ein neuer, junger Wrestler namens Lord Stephen Regal. Der englische Aristokrat hat da hier auch sein Debüt gefeiert.
Bei diesem genau, Clash den sollten wir auch noch nennen. Weil der sollte auch noch eine wichtige Rolle natürlich im späteren Verlauf spielen als WCW-TV-Champion natürlich. Aber hier vor allem natürlich das Comeback, das In-Ring-Comeback hier von Ric Flair, natürlich hier die große Geschichte. Und vielleicht, Jackie, an der Stelle müssen wir nochmal, weil wir sprechen immer darüber, ja, ne, wir haben eine neue Führung hier und die WCW, da geht's nicht gut. Die haben, ich glaube auch, dass der erste Clash of Champions, den wir jetzt gehabt haben, dass der auch eine Rekordminus quasi eingefahren ist. Und da muss man vielleicht nochmal sagen, man hat jetzt ja schon Veränderungen losgetreten hier. Ne? Zum einen hat man ja den Taping-Ort gewechselt. Man ist ja in die MGM-Studios gegangen hier, zu Disney sozusagen. Und was ich auch ganz interessant fand, also nicht nur, dass man damit einen einheitlichen Look kreiert hat, sondern dass man auch sozusagen die Zuschauer aussortiert hat. Das wusste ich gar nicht. Also man hat geschaut, wir wollen nicht die Hardcore-Wrestling-Fans hier haben, ne, weil die reagieren vielleicht nicht so, wie wir das wollen. Da wurde so als Beispiel genannt, so einen Marcus Bagwell, den wollte man als junges Babyface pushen. Der ist aber jemand, der war halt zu hübsch, sozusagen, der wurde immer von den Hardcore-Wrestling-Nerds ausgebuht. Und dann hat man eben geschaut, dass man das eben nicht macht. Und man hat sogar, ähnlich wie wir es bei der TV-Show hatten, Schilder hochgehalten, so, jetzt jubeln und jetzt buhen und jetzt erstaunt gucken oder sonst irgendwas. Also man hat sowohl versucht, Kosten damit zu reduzieren, aber man hat eben auch probiert, die Show so ein bisschen zu vereinheitlichen, so ein bisschen stärker wie ein TV-Produkt zu behandeln.
Ja, also es war tatsächlich ja auch ein TV-Produkt im Grunde und der Unterschied war, man hatte günstigere Produktion, ja, das schon deutlich. Man hat aber natürlich dann weniger Einnahmen, auch weil man ja keine Einnahmen hatte durch die Zuschauenden, weil die ja dann quasi da umsonst rein durften, wenn sie im Disneyland waren. Aber auch hier wurde tatsächlich selektiert, wie du es gesagt hast. Da hat man auch geschaut, dass auch Kinder, vermehrt Kinder, die man ja vorher auch gar nicht so im WCW-Produkt hatte, dann auch im Publikum saß. Das war schon so ein kleiner Wandel, ein kleiner Wechsel und das war dann eine professionellere TV-Produktion, als es halt vorher auch im Grunde war, weil das hier ein eingesessenes Team auch war, hat dann auch funktioniert, wie ich finde.
Wie gefiel dir das damals? Das war ja wirklich diese Ästhetik mit dem sich drehenden Ring und dann auch mit dieser Science-Fiction-Star-Wars-Tür, die dann so aufgegangen ist. So.
Auch mit dem Geräusch doch auch am Anfang.
Ja, genau.
Noch. Ich mochte das sehr. Ich mochte das. Das war schon nochmal was Neues. Klar war da jetzt nicht riesen Publikum da, aber es war zu dem Zeitpunkt ja sowieso nicht so. Aber das hat schon super funktioniert. Tolle Stimmung. Mir haben die Shows echt Spaß gemacht.
Tolle Stimmung? Schon.
Das war schon gute Stimmung bei den Faces und so. So.
Ja, so ein bisschen künstlich war es schon.
Ich fand, ja, das wusste ich ja damals nicht.
Ich konnte natürlich damals nicht so den Finger drauflegen, wieso, weshalb, warum. Ich fand das aber so von der Kulisse ja schon ein bisschen merkwürdig, weil sich halt nicht so angefühlt hat wie so eine Wrestling-Arena, sondern eben wie so ein Freizeitpark so ein bisschen.
Ja, war es ja auch. Also ja, eben. Im Grunde deswegen schon. Aber war mir ja alles so gar nicht so bewusst. Ich habe da nicht hinterfragt, warum man jetzt da ist. Ich dachte, ach cool, man hat da jetzt einen tretenden Ring. Boah, man hat da jetzt so eine Tür, die sich öffnet. Wie auf die Zentrale von Enterprise irgendwie so. Also ja,
aber geil. Da müssen wir aber jetzt auch zu Beach Blast kommen. Das muss man jetzt hier sagen. Da haben wir dann eben das große Match Stinky und David Boy Smith gegen Vader und Sid Vicious. Und Shaggy, jetzt kommen wir zu diesem Segment, zu diesen Einspielern, die unfassbar teuer gewesen sind, weil das war nämlich gerade auch ein Problem. Ich habe jetzt heute noch in das Audiobuch von The Death of WCW reingehört. Und da hieß es, dass allein diese Aufnahmen für diese kurzen Skits $80.000 gekostet hätten und damit teurer gewesen sind als die Einnahmen vom letzten Pay-Per-View.
Ja, also darf ich das jetzt wiedergeben, dieses Video, ja? Übrigens.
Ich lehne mich zurück und lausche deinen.
Sting Wort. Und Davey Boy Smith, ja, übrigens auch, die hatten ja auch einen Tag-Team-Namen, die sind die Superpowers. Auch total cool.
Was weiß
nicht, daran erinnern.
Aber es sind nicht die Mega-Powers, das ist ganz wichtig.
Die sind nicht Super-Powers. Die sind super, ist besser als Mega, würde ich denken.
Ich dachte, Mega ist besser als Super.
Nein.
Na doch, oder?
Weiß ich nicht. Ist auch egal. Da sollten wir jetzt auch
Leute,
nicht
mal, was ist besser, Mega oder Super?
Was findet ihr besser? Was nutzt ihr heutzutage noch lieber? Mega oder Super? Oder seid ihr ein Boomer? Oder was auch immer. Also, wir sehen Sting und Davey Boy Smith, wie sie am Strand sind, mit einer Gruppe Kinder spielen. Ja? Und
sie die Kinder. Waisenkinder
übrigens. Waisenkinder sogar, genau. Ja, Waisenkinder, weil mit denen muss ja auch gespielt werden, die haben ja sonst niemanden. Und eines der Kinder entdeckt, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, Vader und Sid Vicious und mit Harley Race und Colonel Robert Parker, die ja die Manager waren, wie sie da am Strand irgendwo sowas aushecken. Dann werden die darauf aufmerksam, dann sieht man aber Vader und Sid Vicious mit einem Kleinwüchsigen, mit dem sie irgendwie kurz unterhalten, der dann zu einem Boot schwimmt, das außerhalb das auf dem Meer ist und da eine Bombe deponiert. Und Sting und er hat sogar ein falsches Haikostüm auch noch.
Ja, genau, das ist ganz wichtig.
Haiflosse. Genau. Das ist total wichtig, weil sonst hätte man ihn ja entdeckt. Und Sting und Davey Boy Smith schwimmen ganz schnell dahin und retten die Leute, springen wieder vom Boot raus, während das Boot dann in einer sehr schlechten Animation explodiert. Und dann sieht man noch Sting und Vader, wie es aus dem Wasser springen und beide so jubeln. Und ja! Und so kommen sie hoch und die Kinder auch. Ja! Und das war's.
Ja. Also, das ist halt wirklich, du hast jetzt gesagt, von der Produktion her war das schon was Großes. Das war wirklich, also, vom Aufwand her, der da betrieben worden ist, unfassbar. Vom Writing, vom Acting und von allem anderen absolut grauenvoll.
Das war auch vom Aufwand. Ich weiß nicht, wo da das Geld geblieben ist. Also ganz ehrlich, das waren Scheißschnitte. Das war schlecht gefilmt, schlecht ausgeleuchtet. Aber die schauspielerische Qualität außer vielleicht von dem kleinen Wüchsigen im Haikostüm, muss ich sagen, war das noch schlimmer. Also da hat gar nichts gestimmt. Aber es ist bis heute sehr unterhaltsam.
Ich lasse es mal so stehen. Ja, das war auf jeden Fall hier das große Match und da konnten sich ja die Babyfaces durchsetzen, also die Superpowers sind größer als die Masters auf jeden Fall. Wissen wir, ne? Masters, Super, Mega, Giga, keine Ahnung. Ich meine, da konnte doch Davey Boy Smith, konnte doch Vader pinnen, wenn ich mich nicht komplett täusche, nach dem Crucifix. Und ja. Hat dadurch quasi seinen Title-Shot dann legitimiert. Jemand anders hat sich hier den Titel geholt, das war nämlich Ric Flair, der hat Barry Windham besiegt um die NWA World Heavyweight Championship und die Horseman auf der anderen Seite, also Arn Anderson und Paul Roma, die haben die Tag Team Titles wiederum verloren an die Hollywood Blondes. So, das waren so die wichtigsten.
Nee, sie hatten die Tag Team Gürtel ja gar nicht, sie haben das Match verloren.
Also sie haben das Match verloren, das stimmt.
Ja, vollkommen die Tag Team Champions waren ja die Hollywood Blondes, ja, sie haben das Match verloren. Genau, so war das. Zumindest jetzt noch als Hollywood Blondes, ja.
Ja, ich habe das Match hinten dran an Tag Team Title Match in meinen Notizen überlesen, es tut mir leid.
Ja.
Genau, wir hatten ja auch das Match zwischen Johnny B. Badd und Max Payne. Das haben wir auch noch hier gehabt. Und da gehen wir auch in der Mark Merrill-Geschichte ein mit dem Bad Blaster, wo dem Arm Johnny B. Badd ins Gesicht geschossen worden ist. Ja, und trotzdem Regal hier im Leichensieg über Eric Watts, Paul Orndorff gegen Ron Simmons. Erfolgreiche Titelverteidigung für Paul Orndorff. Also schon, also so Main Event ist schon was Wichtiges hier. Darunter merkt man, wir haben große Namen, aber so die kreative Ausrichtung ist ein bisschen problematisch. Aber man merkt schon, es tut sich ja was, auch von der Präsentation her tut sich was. Man muss aber dazu sagen, Shaggy, man ist halt noch immer nicht im Plus. Also man fährt nach wie vor ein riesengroßes Minus hier an der Stelle ein.
Du hast gerade Eric Watts nochmal angesprochen, der immer noch eingesetzt wurde in den Shows, aber nicht mehr ganz so prominent und erfolgreich wie noch Ende des letzten Jahres, Beginn, Anfang des Jahres, seit Bill Watts nicht mehr Chef war. Komisch.
Komisch, ja. Ja, der Rookie of the Year von, ich weiß nicht mehr genau wann, was man irgendwie betont hat. Das ist der Rookie of the Year und überhaupt.
Ja. Ja, nicht mehr so erfolgreich, wie so, also, nachdem sein Vater nicht mehr Chef war. Komisch.
Wäre mal besser ins Techno-Team 2000 gewechselt.
Hat er ja.
Im späteren Verlauf, genau. Ja, also hier geht's dann weiter im Turnus. Wir haben es gerade schon angesprochen, diese Fehde mit Vader und auch Davey Boy Smith und auch den entsprechenden Leuten drumherum, die spitzt sich weiter zu. Und jetzt kommen wir zu dem Clash of Champions, den ich hier schon zu Beginn angesprochen habe, die ich so in meinem Kopf habe. Clash of Champions 24 im August, nämlich. Und da müssen wir eigentlich sofort mit dem Segment einsteigen, Shaggy, weil das ist legendär, was wir da haben. Flair for the Gold. Wir brauchen nämlich einen weiteren Teilnehmer für das Wargames-Match zwischen eben Sting, Davey Boy Smith, Dustin Rhodes und eben diesem Unbekannten gegen eben die Masters of the Powerbomb und Harlem Heat. Harlem Heat sind nämlich auch vor einiger Zeit hier in die Promotion gekommen und haben ja da auch wirklich die Tag-Team-Division wirklich sehr, sehr bereichert, wenn man sich anschaut, was aus denen dann geworden ist. Muss man die hier auf jeden Fall auch nochmal erwähnen. Aber Shaggy, Flair for the Gold, for Fall Brawl, for den Wargames. Willst du das auch erzählen? Du bist heute der Segmenterzähler.
Ja, man brauchte ja auf jeden Fall noch einen großgewachsenen Wrestler, der es auch mit Vader zum Beispiel aufnehmen kann. Ich meine, vielleicht massiger und größer als Vader ist. Und so hat man das auch vorbereitet, dass man so jemanden dazu holen wird. Jemand, der das Wrestling-Geschehen, vielleicht auch die WCW, für immer verändern wird. Im Grunde war es ein bisschen auch so. Anders als gedacht. Das ist groß aufgebaut. Die 7 Wrestler samt Manager standen dann da in diesem Segment und plötzlich, man sieht hinten noch so eine große Papierwand, die im Hintergrund steht.
Ja.
Genau. Da sollte jetzt gleich auch dieser Wrestler eintreten. So alles vorbereitet. Der Shockmaster hatte sein großes Debüt. Was man vergessen hatte oder ihm vielleicht gar nicht gesagt hätte, dass man zwar eine Papierwand hatte, wo er durchrennen kann, aber die natürlich auch mit Holzlatten zusammengehalten worden ist. Und die untere Holzlatte war ein bisschen höher. Das heißt, man muss da leider eine Stufe nehmen, sozusagen einen größeren Schritt nehmen. Hat der aber nicht gesehen und ist da tatsächlich leider über diese Planke gestolpert. Hat seinen Stormtrooper-Helm, also was hätte man denn erwartet, wenn er selbst richtig da durchkommt, ist dann wirklich gestolpert, hat seinen Helm verloren. Fred Ortman war und der frühere Tugboat Typhoon unter der Maske, kann man nicht mehr sagen, unter der Maske, hat sie ja verloren. Hat sie dann schnell wieder aufgesetzt. Man hat auch gesehen, wie alle versucht, ihr Lachen irgendwie zu unterdrücken und zu verkneifen. Außer Sid Vicious, der hat wirklich gelacht.
Er musste wirklich lachen. Du kannst irgendwann Smith hören, wie er sagt, he just fell on his arse.
Das kann man auch hören, wie er das gesagt hat. Naja, jedenfalls hat man dann aber ihn aber noch sprechen gehört. Also es war gar nicht mehr er selber, sondern es war Ole Anderson, der mit verstellter Stimme dann gesagt hat, dass er der Shockmaster ist. Und das war einfach so ein albernes, lustiges Segment. Der Shockmaster war dann auch relativ schnell tatsächlich begraben. Und aus dem Shockmaster wurde dann Uncle Fred, der tollpatschige Fred Ortman. Das ist auch ein bisschen schade. Aber so war im Grunde, so eigentlich im Grunde ist es das Highlight von Fred Ortman.
Ja, das ist fantastisch gewesen, auf jeden Fall. Ansonsten auch hier wieder ein bisschen durcheinander. Es sollte eigentlich einen Tag-Team-Title-Match noch zwischen Hollywood Blondes und Arn Anderson und Paul Roma geben. Da hat sich aber im Vorfeld Brian Pillman verletzt. Und da musste man hier umstellen und Lord Steven Regal quasi an die Seite holen. Und wenig überraschend haben dann hier Austin und Regal verloren. Aus heutiger Sicht eigentlich eine geile Kombination, oder? Austin und Regal als Tag-Team. Finde ich irgendwie cool.
Total spannend, aber natürlich war das hier zusammengewürfelt und die hatten ja, also die haben ja auch, das hat man ja auch so begründet, die haben jetzt auch verloren, weil die einfach nicht eingespielt waren. Und im Grunde war das auch schon der Split der Hollywood Blondes, denn die beiden sind dann nie wieder wirklich zusammen angetreten. Pillman nach seiner Verletzung hatte man versucht, eine Feder aufzubauen, was aber auch nicht funktioniert hatte. Das war sehr, sehr schade. Also das gab es dann nie so richtig, auch wenn die jetzt nur wenige Monate, wie du gesehen hast, zusammen waren. Trotzdem haben sie da bleibenden Eindruck hinterlassen.
Weißt du, wer auch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen hat?
Sag's mir.
Die Colossal Kongs.
Ja, doch, die sind super. Die fand ich so cool damals, dass ich sogar zweimal meine Actionfiguren nach denen benannt hatte. Als ich selber meine Fantasy Wrestling Liga hatte mit meinen Actionfiguren, hatte ich auch die Colossal Kongs mit dabei. Einfach, sagen wir mal so, die nächsten großgewachsenen, kräftigen, dicken Herren, die aber im Ring leider gar nichts konnten. Also die waren ja in der Zeit auch mit dabei. Die waren ganz, ganz schlimm. Und das war auch ein ganz, ganz schlimmes Match. Und das muss man sich mal vorstellen. Wenn du so auf dem Squash 2 Minuten Sting und Ric Flair, klar sind das große Namen. Aber wenn du 2 solche großgewachsen hast, die dann in 2 Minuten gegen Sting und Flair verlieren lässt, heißt das mit anderen Worten, du hast überhaupt kein Vertrauen in diese beiden Jungs. Und wie hat denn das Mask gegen Gitarre-Match Johnny B. Badd und Max Payne, worauf wir auch im Johnny B. Badd Podcast eingehen?
Ja. Und was ich auch total merkwürdig fand, dass wir hier auch da wieder so eine merkwürdige Kombination. Wir hatten ja dieses Team aus Rick Root und dem Equalizer. Ja. Und die trafen ja auf Dustin Rhodes, einen unbekannten Partner, und da kam halt der Road Warrior Hawk zurück. Und ich habe da auch vom Fernseher so, warum denn jetzt der Road Warrior Hawk? Das hat ja überhaupt nicht gepasst.
Ja, und die wurden auch begleitet übrigens von jemandem, und zwar World War Animal. Der war als Begleitung mit dabei. Das darfst du auch nicht vergessen. Kam zuerst ein bisschen später, aber der war auch noch da. Der war ja kurz vorher schon in die Liga wieder zurückgewechselt, während Hawk noch nicht da war. Und warum ihn dann Dustin Rhodes an die, also ihn Dustin Rhodes als Partner und nicht gleich die World War. Ich glaube, Animal war zu dem Zeitpunkt leicht verletzt und konnte deswegen nicht antreten. Trotzdem komisch. Und der Equalizer, der hatte ja auch noch mal eine illustre Karriere als Dave Sullivan dann später. Das ist er doch, oder? Das ist doch der Equalizer. Ja, das muss doch Equalizer sein. Der damals noch mit Fellschuhen wurde dann später zu Dave Sullivan.
Ja, genau. Der Equalizer sollte später noch eine andere Rolle übernehmen. Nicht nur Dave Sullivan, sondern auch Ivar Sullivan. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst.
Klar, ist ja der gleiche. Nur
rückwärts.
Nur rückwärts. Der größte Hogan-Fan überhaupt. Der mit dem Kaninchen.
Ganz wichtig, ja. Oh, wie hieß das Kaninchen? Das ist auch so eine Trivia-Frage. Weißt du noch, wie das Kaninchen hieß?
Bunny? Nein, ich weiß es leider nicht mehr.
Ich auch nicht. Und Ricky Steamboat wurde noch TV-Champion hier. Er konnte Paul Orndorff besiegen. Das ist vielleicht noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann, Shaggy, kommt der nächste große Punkt, nämlich die Trennung von NWA und WCW. Das fand dann auch hier in dieser Zeit statt. Also im Spätsommer 93 endete die Zusammenarbeit zwischen WCW und NWA. Und da ging es vor allem auch darum, ja, weil man sich seitens WWE nicht von der NWA reinreden lassen wollte, wie man hier mit den Titel verfährt. Das war ein ganz, ganz großes Problem, weil wenn du die Titel wechseln lassen wolltest, dann musst du sozusagen immer erst das NWA-Komitee sagen, ja, können wir machen. Und das ist natürlich für ein dynamisches Produkt noch für jemanden wie Eric Bischoff, der jetzt da die federführenden Positionen hat. Der hat natürlich keinen Bock drauf, das absegnen zu lassen. Was bedeutete das dann, im Endeffekt, Shaggy? Weil man musste ja dann quasi nochmal die Titel neu ordnen.
Ja, man hatte ja quasi die alten, man hatte die Tag-Team-Gürtel, die waren vereinigt sozusagen, die WCW-NWA World Tag-Team-Gürtel. Da hat man einfach die NWA-Zeiten fallen lassen und man hatte diesen Big Gold Belt, den man ja als NWA-Champion-Titel hatte, dann umwandeln lassen zum International Title.
Ja, also Ric Flair hat dann quasi den neuen Belt bekommen und war dann WCW International World Heavyweight Champion sozusagen. Und diese Entwicklung machte die ohnehin unübersichtliche Titelsituation nur noch komplizierter. Also neben dem regulären WCW World Heavyweight Title existierte jetzt noch ein zweiter Titel mit dem ganz ähnlichen Anspruch. Also das war schon nicht ganz koscher und nicht ganz cool. Ich habe das ehrlich gesagt auch nie damals so richtig verstanden, wer, wieso und weshalb.
Ich habe ganz kurz recherchiert, weil mir das jetzt wichtig war. Ralph hieß das Kaninchen.
So. Okay.
Ralph hieß es. Und das habe ich kurz nochmal nachgeschaut. Ich hatte es total vergessen. Der hatte ja da eine Fehde mit Big Baba Rogers und der war ja allergisch gegen Kaninchen und hatte im Match der beiden eine Atemmaske getragen. So viel dazu. Das habe ich jetzt mal, das war wichtig, dass wir das jetzt nochmal einbauen.
Ja, das war enorm wichtig. Also, hat mir erwähnt, dass David Boy Smith sich hier nicht den Champion-Titel holen konnte, sondern gegen Vader verloren hat eigentlich beim Clash of Champions?
Haben wir noch nicht erwähnt, aber dass er den Titel nicht geholt hat, wusste ich.
Ja, genau. Das sollten wir aber noch erwähnt haben. Wie, das war damals so für mich so einer der ersten größeren Events, die ich von der WCW gesehen habe, so in dem Sinne. Und das war schon witzig irgendwo. Ne? Also Vader gegen David Boy Smith war ein gutes Match. Ansonsten ganz viel bekannte Namen und Gesichter. Aber halt auch irgendwie so ein bisschen durcheinander. Aber du merkst, es tut sich so ein bisschen was. Also insgesamt von der Promotion her. Vor allen Dingen, was mir ganz gut gefällt, Shaggy, ich weiß nicht, wie es dir damals so gegangen ist. Ich mochte halt die Ausrichtung von Vader sehr gerne, weil der halt wirklich als starker Champion, als starker Heel-Charakter vorne weggegangen ist. Klar hat er auch mal hier und da verloren, aber er wirkte dominant und wirkte wirklich wie eine gefestigte Persönlichkeit hier im Main Event.
Ja, fand ich auch. Also der war auf jeden Fall jemand, der den Unterschied auch gemacht hatte. Und als er dann auch zur WWF gewechselt ist, hat man ja auch gedacht, wow, was kann da jetzt mit dem passieren? Und da war man ja wirklich super enttäuscht, weil er bei der WCW einfach das, gut, er hatte auch Niederlagen, klar, aber trotzdem das unbesiegbare Monster war, der einfach Aktion zeigen konnte, die keiner in seiner Kategorie auch zeigen konnte. Man Bam Bam Bigelow mal außen vor, aber das war schon toll.
Genau, und dann springen wir weiter hier in Richtung Fall Brawl. Das weiß ich auch, dass ich das auf DSF gesehen habe. Also da war ich dann auch komplett drin und habe das alles verfolgt und auf jeden Fall alles gesehen. Wir kommen gleich zum Wargames-Match. Shaggy, wir haben aber hier so ein paar Punkte, die wir abhaken müssen. Erstmal fantastisches Match zwischen Lord Steven Regal und Ricky Steamboat um die TV-Championship. Also das war ein ganz tolles Match. Auch heute noch, ich weiß, das habe ich vor einiger Zeit mir nochmal angeschaut, das ist sehr, sehr gut gealtert tatsächlich. Also die beiden waren damals wirklich Trailblazer sozusagen, also Vorreiter, was das angeht.
Ja, absolut. Tolles Match. Also wirklich, Ricky Steamboat ja sowieso ohne jeden Zweifel erhaben und Lord Steve Regal konnte wieder beweisen, was für ein toller Wrestler, technischer Wrestler er doch auch ist und was für eine Bereicherung er auch für die WCW ist. Und hier durfte er seinen ersten, ja, Television, seinen ersten Titel auch tragen, Singles-Titel bei der WCW und den hat er ja auch. Ich mochte die Titelregentschaft im Gegensatz zu dir sehr, muss ich sagen.
Ja, ja, ja. Ich glaube, ich war damals noch nicht reif genug dafür, für den Stil von William Regal. Sind wir ehrlich, der Kai ist bis heute noch nicht reif genug für den Stil von William Regal. Und was ich damals, also was ich damals wie heute nicht mag, ist übrigens, dass hier die Nasty Boys ja rübergekommen sind zur WCW, weil ich fand die schon in der WWF nicht besonders spannend. Und die haben sich ja hier auch noch gleich die Tag Team Titles geholt von den Horsemen, also von Arn Anderson und Paul Roma. Und was mich so gewundert hat, die haben dann ganz oft ewig lange Matches bestritten. Auch hier, dieses Ding geht 24 Minuten und ich weiß auch noch, dass sie später gegen, ist es Sting und Hawk, glaube ich, wrestlen? Und das Ding geht fast eine halbe Stunde. Du sitzt davor so, ich will doch die Nasty Boys nicht eine halbe Stunde catchen sehen.
Na gut, es sei denn, es ist Brian Orbs in einem Hardcore-Match und ein Fahrstuhl ist mit im Einsatz. Dann
aber auch
kann
dann catcht er doch keine halbe Stunde im Fahrstuhl.
Ja, aber die Tür geht immer auf und zu. Das war geil. Aber ja, aber hier die Nasty Boys, die also mit dem ganz genauen Gimmick wieder hier zurückgekommen sind. Waren ja bei der WCW, sind zur WWF gegangen, waren jetzt wieder bei der WCW. Das Gimmick ist gleich geblieben. Gut, die Manager haben sich immer mal verändert. Die hatte mal Missy Hyatt in der Zeit ja an ihrer Seite. Das war, glaube ich, das einzig Gute, würde ich sagen, in dem Match.
Ja, also das war übrigens das andere Match, was ich gerade angesprochen habe, dieses halbstündige Ding. Das war übrigens bei Starrcade, wo es länger geht als Ding gegen als Ric Flair gegen Vader, muss ich hier an der Stelle nochmal sagen. Also absolute Unverschämtheit. Und ich fand die halt unglaublich langweilig. Und dass sie dann hier Champion geworden sind, hat mir gar nicht gefallen. Wir haben Cactus Jack gegen Yoshi Kwan. Und das ist vielleicht nicht deswegen interessant, weil Yoshi Kwan so ein geiles Gimmick ist, sondern weil es diese Amnesie-Geschichte fortgesetzt hat, weil der Yoshi Kwan hat doch von Harley Race, von dem bösen Manager von Big Van Vader, irgendwie so, ich weiß gar nicht mal, was da drin, so ein Beutel zugesteckt bekommen, wo irgendwelche Erinnerungsstücke von Cactus Jack drin waren oder so. Was war da?
Ja, das weiß ich nicht mehr. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Yoshi Kwan, ich fand den Namen sehr cool. Das ist ja Chris Champion, der da angetreten ist. Aber so, insgesamt den Charakter, das Gimmick war jetzt nicht so meins, aber der Name war cool.
Okay. Und was wir auch noch hatten, war Ric Flair gegen Rick Rude, der Battle of the Ricks, um die International World Heavyweight Championship. Und das war ja auch die Geschichte mit Fifi damals, wo sich auch Rick Rude an Fifi rangemacht hat. Wer war denn Fifi, lieber Shaggy?
Ja, Fifi war die Haushaltshilfe im Flair for the Gold und auch Begleitung von Ric Flair im Ring. Und ist es nicht auch seine Frau dann später gewesen?
Ja. Ja, ja. Ich glaube, Scheidung oder so irgendwie so.
Eine seiner Frauen, ja.
Und dann kommen wir zum Wargames-Match. Da haben wir ja auf der einen Seite hier Sting, David Boy Smith, Dustin Rhodes und den Shockmaster, auf der anderen Seite Sid Vicious, Big Van Vader und Harlem Heat. Und hier, ach übrigens, Harlem Heat damals noch mit den anderen Namen, ne? Cole und Kane damals. Ja. Und ich war ja komplett verwöhnt durch Wrestle War 92, durch dieses unglaubliche Match mit Sting Squadron gegen die Dangerous Alliance, was absolut fantastisch gewesen ist. Und das hier war okay, so Dustin Rhodes so ein bisschen mit der emotionalen Geschichte, ihr Platzwunde und hat sich hier durchgefightet. Und am Ende geht das Ding dann halt eben aus, dass der Shockmaster reinkommt und dann hier den späteren Booker T in den Bearhug nimmt und den so lange quetscht, bis der nicht mehr kann. Und dann ist es aus.
Ja, ist so geil, mit dem Bearhug ein Wargames-Match zu beenden. Finde ich schon sehr cool. Also der Schock, da hat man nicht so schnell reagiert und hat den Shockmaster immer noch Dominanz dargestellt, weil das, glaube ich, der Plan war schon von Anfang an. Hätte man vielleicht schon anders reagieren können nach dem Debüt. Aber nee, man hat erstmal den Plan beibehalten.
Ja, das ist halt eben so. Das ist halt eben so. Also, da war ich halt wirklich, also das war nicht schlecht. Also das Jahr drauf wird es noch schlimmer, was das Wargames-Match angeht. Aber es war halt nicht mehr auf diesem Niveau, wie man es halt vorher gehabt hat. Und ja, wie gesagt, wir reisen so ein bisschen hier weiter durch die Zeit. Halloween Havoc 93. Und Halloween Havoc 93 hat tatsächlich eines meiner liebsten Matches aus der WCW-Zeit im Großen und Ganzen. Also der gesamten WCW-Ära sozusagen mit dabei. Und damit meine ich nicht
Nasty Boys.
Die Nasty Boys. Ich meine auch nicht Ice Train, Charlie Norris und der Shockmaster gegen Harlem Heat und die Equalizer. Ich meine natürlich das Texas Deathmatch. Das Spin the Wheel, Make the Deal. Auch da wieder sehr schöne Trailer und so, die wir da bekommen haben. Aber ich meine natürlich Vader gegen Cactus Jack. Ein absolut brutales Ding damals, totale Schlacht zwischen den beiden, nicht um den Titel, und wo die beiden sich da mit Gegenständen verkloppen und da wird geblutet und da wird zugeschlagen und am Ende gibt's einen Taser. Auch da sage ich, das ist ein Match, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch unbedingt an, das ist ein Klassiker und das funktioniert heute auch noch.
Ja, endlich, aber Cactus Jack im Singles-Match in einem Main-Event hat er auch echt mal verdient, hat er sich auch lange erarbeitet, aber so, das war sozusagen auch das große Ende der großen Geschichte der beiden dann auch.
Ja, ja, aber das ist halt, ja, also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, wir hatten das auch schon im Match of the Week, ich glaube sogar relativ früh, weil ich es halt so geil finde, aber schaut euch das unbedingt an, das ist eins der Matches, wo ich dann, ja, das habe ich oft den Leuten gezeigt, um zu zeigen, guck mal hier, das ist was ganz anderes als bei der WWF, ne, sondern da geht's hart zur Sache, da wird richtig gefightet und so, also das war schon sehr spannend. Ansonsten hatten wir noch ein weiteres Match zwischen Ric Flair und Rick Rude. Die Dinger waren eigentlich auch immer sehr gut. Ich bin aber ganz ehrlich, da war ich, also das sind technisch sehr gute Matches und sehr gut erzählte Matches, aber da war ich damals, glaube ich, noch zu klein für.
Ja, kann ich auch verstehen. Also so, dass du da dann nicht so ganz involviert warst. Ich fand die anderen Matches auch schon sehr, das war wirklich eine gute Card, kann man so sagen. So, da waren wirklich einige auch große Namen mit dabei. Das hat schon funktioniert und auch technisch einige sehr gute Matches.
Ja, also auch Davey Boy Smith, hier ging auch diese zeitlos mit den Time Limit Draws von Lord Steven Regal. Ne? Hier hatten wir das Match gegen Davey Boy Smith, also auch das schönes Catch-as-Catch-Can-Wrestling zwischen den beiden. Auch Orndorff gegen Steamboat war ein sehr, sehr starkes Match, erinnere mich auch noch gerne dran. Sting gegen Sid Vicious, ja, war so ein bisschen, irgendwo, da habe ich mir irgendwie mehr von erwartet, aber zugleich denke ich mir, es ist halt Sid Vicious. Weiß ich noch. Ich fand die Charakter halt damals, glaube ich, einfach so cool. Du ja auch. Ich meine, du warst ja, auch hier klar.
Kann man auch verstehen. Also der war im Ring ja nie der Fünf-Sterne-Wrestler. Aber er war schon jemand, der unter den Big Men somit einer der charismatischsten war und auch einige halt krasse Power-Aktionen hatte. So. Also der konnte schon überzeugen, aber man hatte hier keine Fünf-Sterne-Matches erwarten können von ihm.
Ja, und eigentlich hätte es ja hier den Bruch zwischen Vader und Sid geben sollen gegen Jahresende, aber das hat natürlich dann nicht funktioniert, weil dieser angesprochene Scherenzwischenfall dazwischen kam und deswegen musste dann eben nochmal die Ausrichtung quasi geändert werden. Jackie, wie wäre das gewesen, wenn Sid hier als Herausforderer gegen Vader angetreten wäre bei Starrcade und nicht Ric Flair?
Naja, also ich glaube, man hat ja mit Ric Flair auch noch anderes vorgehabt zukünftig, gerade wenn man weiß, wer nächstes Jahr noch kam oder kommen sollte. Aber Sid hätte meiner Meinung nach auch gut als Face in dem Fall funktionieren können. Der hat ja auch als Face bei der WWF auch mal gut funktioniert. Also warum auch nicht? Und ich glaube, Sid und Vader, das wäre auch ein cooles Match geworden. Vielleicht nicht das klassische Match wie ein Flair gegen Vader, aber auch Vader kann mit Sid bestimmt ein gutes Match liefern. Gerade wenn man bedenkt, stell dir vor, eine Powerbomb von Sid gegen Vader, das sieht schon geil aus.
Ja, ja, ja. Ja, und dann gehen wir weiter zum nächsten Clash of Champions. Da hatten wir dann Ric Flair gegen Vader und da die DQ-Niederlage für Vader eben auch mit Rev Bump hier an der Stelle. Und das hat letztlich dann quasi, das war so ein bisschen die Kurskorrektur, wenn man ganz ehrlich ist. Da hat man schon das so ein bisschen aufgebaut. Wir dürfen nicht vergessen, wir hatten auch, wenn wir jetzt im weiteren Fall auf der Card gucken, wir hatten noch zwischendurch übrigens einen zweiten Tag-Team-Title gewinnt für die Nasty Boys, weil ja Too Cold Scorpio und Marcus Bagwell sich noch zwischenzeitlich einmal ganz kurz die Tag Team Title geholt haben, dann aber auch sehr schnell wieder verloren haben. Ansonsten so hatten wir hier, muss man sagen, Shaggy, auch noch Steve Austin gegen Brian Pillman. Das war das große Blow-Off-Match in der Midcard von 9 Minuten, was Steve Austin dann gewinnen konnte.
Da war aber auch Brian Pillman noch nicht so richtig fit. Steve Austin mittlerweile schon mit Howard Parker an seiner Seite. Das war kein Blow-Off-Match. Nein, leider blieb das hinten, für mich zumindest damals, hinter den Erwartungen deutlich zurück.
Ja. Geht mir so ähnlich. Also ist dieser Clash of Champions relativ bedeutungslos. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann mich kaum an den erinnern. So bedeutungslos ist der. Wie ist das bei dir, Shaggy?
Naja, ich kann mich irgendwie noch, warum auch immer, an Shockmaster und Equalizer erinnern. Die hatten ja auch eine kleine Fehde miteinander.
Diese ausgerechnet dieses Match, ja?
Ja, ich weiß nicht warum, weil ich glaube, das war so der Übergang auch vom Shockmaster zu Uncle Fred so ein bisschen auch. Da war der Shockmaster dann nicht mehr ganz so der Shockmaster und der Equalizer, den ich gefühlt irgendwie auch nicht verstanden habe, der Tag-Team-Wrestler zeitweise auch von Paul Orndorff war in der Zeit mit seinen Fellschuhen. Irgendwie fand ich, war das eine schlechtere Variante von einem Barbarian vielleicht, so gefühlt. Aber an das Match, ich weiß nicht warum, das war auch ein Squash, aber da kann ich mich noch erinnern.
Ja, also nein, das kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Muss ich ganz klar sagen. Wir springen weiter Richtung, also da gab es auch noch ein paar andere Matches. Ne? Rick Root gegen Road Warrior Hawk im Double Countout im Opener. Komische Entscheidung. Johnny B. Badd auf der Jagd nach seinem ersten Titelgold hier gegen Lord Steven Regal. Ja, Lord Steven Regal hat damals schon super gut funktioniert, ne, in der Rolle. Ne? Aber hat hier Johnny B. Badd relativ klar besiegt. Dustin Rhodes, Paul Orndorff hatten wir noch. Und dann eben die Nasty Boys gegen Sting und Davey Boy Smith. Und da konnten sich die Nasties durchsetzen. Also nur mal so, welche Position die hatten. Und dann kommen wir nämlich zu einem, ich sag mal, eigentümlichen Ding, beziehungsweise Pay-Per-View-Konzept, was wir im späteren oder im vorherigen Verlauf noch gerne als Integration innerhalb von Starrcade gesehen haben. Da gab es ja dann die Lethal Lottery und dadurch war Starrcade so ein bisschen zerrissen, wie ich finde. Wir haben hier Battle Bowl mit der Lethal Lottery im Vorfeld.
Also die letzten zwei Jahre.
Wie machtest du dieses Konzept?
Es war in den letzten Jahren davor, beiden Jahren davor, ausschließlich bei Starrcade, was ja eigentlich früher mal die WrestleMania der WCW war. Und dann so ein Konzept da unterzukriegen und keine anderen Matches zu haben, sondern wirklich nur noch diese, die Lethal Lottery mit dem Battle Bowl. Also ich muss sagen, ich mochte das, weil ich ja so Unvorhergesehenes total mag. Und gerade dieses Battle Bowl Pay-Per-View, den mochte ich am wenigsten von den dreien. Denn hier hatte man oft das Gleiche auch gesehen. Es waren Tag Team Matches. Die Tag Team Partner wurden zusammen ausgelost. Man hatte die beiden Backstage-Räume gesehen, der Heels und der Faces. Und man hat dann einen Namen gelost und dann ist einer aus dem Backstage-Raum gekommen und ist zum Ring gegangen. Und da hatte man wieder oft Tag-Teams, die zerrissen waren und quasi gegeneinander antreten mussten. Und hier hat das überhand genommen bei diesem Pay-Per-View. Aber ich mochte das Konzept sehr gerne. Das Gewinner-Tag-Team kam dann ins Finale. Das war eine Battle Royal. Und am Ende gab es einen Sieger, so der am letztes zum Beispiel übrig bleibt. Konzept, was auch TNA ja ein paar Mal noch aufgegriffen hat in ähnlicher Variante. Ich bin großer Fan. Ich mag das eigentlich gerne. Fände es schön, wenn das mal wieder zurückkommt. Aber so als reiner Pay-Per-View an diesem Tag hat es meiner Meinung nach nicht so gut funktioniert.
Nee, aber immerhin, du hast hier endlich King Kong gegen Awesome Kong bekommen. Das ist doch was.
Ja, immerhin. Die beiden waren zumindest gegeneinander mal im Ring zu sehen. Und ich muss sagen, die hatten ja auch kurz einen Moment im Ring gegeneinander. Der war überraschend schlecht.
Ja, es ist ohnehin dieses ganze Konzept. Also das ist so durchschaubar hier. Ne? Im Opener hast du halt irgendwie Big Van Vader und Cactus Jack im Team gegen, Achtung, Charlie Norris und Stevie Ray. So. Und du hast halt sehr oft einfach diese Heel-Face-Kombination oder dann auch gerne mal die Tag-Team-Partner gegeneinander. Ne? Weil wir haben mal im späteren Verlauf auch Shanghai Pierce und Tex Lessinger dann in den entsprechenden Teams gegeneinander. Das Wichtige ist halt, dass eben die Sieger dieser Tag-Team-Matches, die treffen dann alle nochmal in der 16-Mann-Battle-Royal aufeinander. Und die gewinnt dann hier, Achtung, Big Van Vader. Und hat als letztes noch den Stinger eliminiert. Den Stinger, haben wir schon nicht mehr gemacht, den Gag. Und ja, das hat natürlich dann nochmal Big Van Vader unterstrichen, gerade im Hinblick auf die Starrcade, was ja dann ansteht, Shaggy. Und da haben wir dann ja das große Match zwischen Vader und Ric Flair. Und das ist ja eines meiner liebsten Matches aus dieser Zeit, weil das so groß aufgebaut gewesen ist, auch innerhalb dieser Show selber mit Einspielern quasi von zu Hause von Flair, wie er sich von seiner Familie verabschiedet und dann auch Rückblicke auf die Karriere. Das war so aufgeladen, so emotional aufgeladen. Der kriegt direkt wieder Gänsehaut, weil ich diesen Kampf so liebe, ne? Und dann Ric Flair, der im Match aus dem Mund blutet und irgendwie Zahn ausgeschlagen hat und sich dann noch durchsetzen kann am Ende mit einem sehr, sehr hässlichen Einroller. Aber es ist ein fantastisches Match.
Oder? Ja, Career on the Line, also muss man auch so sagen, Karriere des Flair, das ist wirklich ein tolles Match. Also das hätte es ja so nicht gegeben, wenn Sid Vicious nicht die Schere in der Hand gehabt hätte oder die Schere geholt hätte. Deswegen danke Sid für die Schere, denn dieses Match ist wirklich eines der Highlights zu diesem Zeitpunkt gewesen. Eines der Matches des Jahres auch. Und da hat man gesehen, dass ein Ric Flair als Face auch unglaublich gut funktioniert. Also den kannst du halt auch immer einsetzen. Und ein tolles Match hat, also gut, heute nicht mehr. Heutzutage funktioniert der gar nicht mehr. Aber damals hatte der funktioniert. Ich revidiere meine Aussage. Ja, weil ich sagte, Flair kann man immer so einsetzen. Nee, das kannst du schon seit Jahren nicht mehr. Aber das Match war fantastisch, wirklich. Sogar besser als das 30 Minuten Nasty Boys Match davor.
Ja, nee, aber das ist halt so ein Highlight-Reel-Match für beide. Ich finde, das ist von beiden eines der besten Matches ihrer Karriere und die haben so gut miteinander funktioniert und Flair hat hier das gemacht, was ein Babyface gut machen kann. Er hat gelitten und er hat von unten nach oben gekämpft sozusagen und das ist ein tolles Ding. 20 Minuten, 21 Minuten, super emotional und das hat toll funktioniert, im Gegensatz zu diesem halbstündigen Tag-Team-Match davor. Da weiß ich noch, wie ich mir die Show angeschaut habe, davor gesagt habe, so, ich will jetzt Flair gegen Vader gucken, quält mich doch nicht mit einer halben Stunde Nasty Boys.
Ja, man hatte aber auch andere geile Sachen auf der Card, darf man nicht vergessen. Also man hatte Steve Austin gegen Dustin Rhodes, der hat sich den United States-Titel holen können. Wir hatten den Shockmaster gegen Awesome Kong.
Ich finde immer deine Auswahl, ey, da kraust mir alles zusammen. Warum? Ja. Du liest als erstes Steve Austin gegen Dustin Rhodes, legitim, kann man machen. Und als zweites liest du Shockmaster gegen Awesome Kong. Warum?
Ich freue mich auf deine Reaktion. Auch keine 2 Minuten hat das Match übrigens gedauert. Aber wir hatten auch ein neues Tag Team. Die Horsemen gab es ja so den Zeitpunkt nicht mehr. Und Paul Roma hatte sich ja einen neuen Partner gesucht. Pretty Wonderful. Die haben ja auch eine Zeit zusammen gewrestelt als Pretty Wonderful. Und es hat gut funktioniert.
Ja. Ja, ja, ja. Was man sagen muss, wir haben auch noch einen weiteren bekannten Namen hier auf der Card, nämlich The Boss, also den ehemaligen Big Boss Man, also der rübergekommen ist und Rick Root herausgefordert hat. Wie gefiel dir damals The Boss als, oder der Bossman als The Boss?
Ja, gar nicht. Also das war ja im Grunde wieder der Big Boss Man, so ein bisschen anders, aber man durfte den Namen ja auch nicht lange tragen, da gab es ja rechtliche Probleme und dann hat er sich den Namen nochmal verändert, dann wurde es ja auch der Guardian Angel nach einer Weiterbildung. Der hat ja noch eine Weiterbildung nebenberuflich gemacht.
Ja, natürlich.
Zum Guardian Angel. Ich hoffe, die wurde auch finanziert, weil die kostet ja auch ein bisschen was, eine Guardian Angel Ausbildung. Ich glaube, die wird sich ja hoffentlich auch finanziert.
Da haben sie doch gezeigt, wie er da durch die Straßen von New York gegangen ist und irgendwie Kindern geholfen hat und älteren Herrschaften und so.
Ja,
und,
wurde auch immer besser. Am Anfang war er noch unsicher in seiner neuen Rolle, aber das hat dann irgendwann auch funktioniert. Die Weiterbildung geglückt. Also mir hat der gar nicht gefallen. Tatsächlich hat er mir als Big Bossman früher gefallen und dann später als Bodyguard von Vince McMahon oder in dem Stable halt, dann auch wieder als Big Bossman. Im Ring war der nie der Beste, aber der hatte schon irgendwie was. Aber hier bei der WCW hat der in meinen Augen niemals funktioniert.
Ich weiß, also niemals finde ich ein bisschen hart. Ich fand ihn am Anfang irgendwie ganz, ganz cool, weil irgendwie so, ich fand, dass er ein bisschen härter gewesen ist und weil auch gerade in der Fehde mit Rick Root fand ich die Matches gar nicht so verkehrt. Also schaust dir vielleicht nochmal an, das ist ja auch relativ fix.
Schau dir auch mal die Lord Steven Regal Matches und die Geschichte damals an. Das hat nämlich funktioniert. Bei dem Publikum. Gib
dir doch deine Shockmaster und Awesome Kong Matches an.
Bin ich schneller durch.
Das stimmt. Das stimmt. Und vielleicht ein Tag Team, was wir hier noch nennen müssen. Cactus Jack und Max Payne, die beiden Verrückten hier zusammen, weil das sollte dann für 94 auch ganz interessant werden, weil die ja einen größeren Run auf die Tag Team Titles bekommen.
Die hatten auch eine sehr gute Chemie miteinander. Also finde, haben gut funktioniert zusammen. Also das gefiel mir sehr, sehr gut als das Tag Team. Und hier gegen Tex Lessinger und Shanghai Pierce haben sie quasi auch nochmal Sieg einfahren dürfen, die ja auch später bei der WWE im Tag Team auch relativ erfolgreich waren. Unter anderem Namen.
Ja? Ist das jetzt eine Fangfrage an mich, ob ich weiß, wer es sind?
Ja.
Okay, es sind die Godwins.
Ja, das war keine Fangfrage. Also ich hätte mich sehr gewundert, wenn du es nicht gewusst hättest. Sagen wir es mal so.
Nee, aber ich fand die beiden als Tag Team super. Ich mochte ja auch Max Payne damals sehr gern. Also der hat ja dann bei der WWF dieses Man Mountain Rock Gimmick bekommen, was ich so ultra cheesy fand. Ne? Der Gitarre spielende Riese irgendwo. Ne? Aber hier hat er ja noch so diese Spur Verrücktheit mit dabei gehabt. Ne? Und dann auch mit diesem Wie ist der Arm-Haltegriff von ihm? Painkiller? Nee.
Wahrscheinlich.
Ich überlege gerade, dieser Arm-Haltegriff, diese Fehde mit Johnny B. Badd. Ich mochte den wirklich damals sehr gerne. Und auch die Kombination mit Cactus Jack. Wir haben dann später ja auch diese Fehde mit den Nasty Boys. Das ist die einzige Fehde der Nasty Boys, die ich wirklich richtig unterhaltsam fand.
Gab's da einen Fahrstuhl?
Nee, aber da gibt's eine Szene, wo Max Payne, ich glaube Brian Knobs, mit dem Overhead Belly to Belly werfen will und Brian Knobs die Rotation nicht kriegt und so ein, weißt du, was ein Scorpion ist, wenn du den so beim Skateboard fahren, kennt man das zum Beispiel?
Ja.
Wenn du so auf dem Kopf und Brust landest und deine Füße schlagen so nach hinten auf deinen Hinterkopf quasi. Das hat der Brian Knobs da gemacht. Und wie gesagt, die Fäden zwischen den beiden waren halt wild, zwischen den beiden Teams. Und ja, aber trotzdem, Shaggy, wie gehst du jetzt hier aus diesem Jahr 1993 raus für die WCW? Was hat das für dich mit als Wrestling-Fan, als Wrestling-Zuschauer gemacht?
Also es hatte einige besondere Momente, damit meine ich auf jeden Fall das Shockmaster-Debüt und auch die Vignette am Strand, aber auch einige tolle Matches. Also ich habe es ja gerade gesagt, zu dem Zeitpunkt wusste man das ja nicht, aber das war schon das Jahr im Umbruch. Eric Bischoff hat da ja einiges auch im Hintergrund verändert. Man wollte auch tatsächlich, er hatte ja von Anfang an den Wunsch, mit der WWE zu konkurrieren oder WWF zu konkurrieren. Das hatte man zu dem Zeitpunkt ja schon im Hinterkopf und hat daran gearbeitet, auch Wrestler dazu zu holen, die vielleicht nicht unbedingt in das normale Bild der früheren WCW passten, wie die Nasty Boys, wie den Boss, wie später dann Hulk Hogan. Zwischenzeitlich hatte er den Prisoner, solche Leute. Nicht die ehemalige WWF-Wrestler, die am Ring gut waren, wie welche Steamboat oder Recruit, sondern Leute, die was ausgestrahlt haben, anders. Und man hat da schon so einen Wechsel insgesamt gemerkt. Ich finde, das Jahr ist ganz klar mit dem Ric Flair, mit der Ric Flair-Rückkehr eng verbunden. Aber wenn man es auf einen Wrestler reduzieren muss, ist es das Jahr von Big Van Vader. Das war sein überzeugendes Jahr als World Champion im Main Event. Der hat gezeigt, dass er einer der besten Wrestler der Welt war zu dem Zeitpunkt. Und dass die WWF später nicht so auf ihn gesetzt hat, ist schon echt dumm. So. Er ist nämlich wirklich herausragend.
Ja, also mit dem hätte man viel, viel mehr machen können. Aber ich bin komplett dabei. Also du siehst hier eben den Aufstieg von Vader, wirklich zum absoluten Top-Heel eigentlich. Ric Flair, der zurückkommt, bei der WWF gegangen ist, weil man da auf die neuen Leute setzen wollte und zugleich dann eben hier plötzlich wieder sehr, sehr gut funktioniert hat. Ich finde, man hat hier eben auch gesehen, weil auch Starrcade hat ja hier gut funktioniert, was so die Sales angeht. Ne? Man hat wirklich eine gute Buy-Rate gezogen und hat da wirklich Aufmerksamkeit kreiert mit diesem großen Main-Event. Und woran liegt's? Du hast einen gut aufgebauten Heel mit Vader, du hast einen Topstar mit Ric Flair, der als Babyface hervorragend zieht. Zack, bumm, schon haut der Olaf gegen die Mikrofonständer und sagt, wie es gewesen ist. Nein, aber das war ein ganz einfacher Aufbau. Ne? Und ich finde, bei der WCW merkst du hier, man hat eigentlich genug gutes Personal, aber man schafft es nicht, alles so zusammenzustecken, dass es funktioniert, dass du eine gute, kohärente Geschichte erzählst. Sondern es wirkt alles immer so ein bisschen fahrig und ein bisschen durcheinander. Manche Geschichten werden zu einem unbefriedigenden Abschluss gebracht. Manchmal funktionieren die Matches nicht und so weiter und so fort. Also man merkt schon, also ich verstehe, warum ich dieses Produkt damals mochte und was ich daran mochte. Und zugleich weiß ich aber auch, warum manch anderer vielleicht gesagt hat, nee, das ist mir zu quatschig oder das gefällt mir gar nicht, weißt du?
Ja, kann ich total nachvollziehen, ja. Kann ich auch verstehen, aber ich mochte das schon damals sehr, sehr gerne. Ich war eher skeptisch, als dann wirklich Home zur WCW kam im Jahr drauf.
Ja, Shaggy, da müssen wir ein andermal drüber sprechen.
Ja, da reden wir, wenn euch das Format gefallen hat, ein anderes Mal drüber. Ich habe Bock, über 94 zu reden. Ich habe auch Bock, mir das nächste Jahr die WWF anzuschauen. Da haben wir ja auch schon mal angefangen. Fände ich auch cool, da weiterzumachen. Also steht noch einiges Spannendes bevor.
Genau, bei der WWF sind wir jetzt, glaube ich, im Jahr 97, wenn ich mich nicht täusche. Bei der WCW wären wir jetzt natürlich bei 94 angelangt, logischerweise. Also schreibt uns da gerne mal vielleicht in die Kommentare bei Spotify oder auch beim Discord oder auch bei YouTube, welches Jahr möchtet ihr hier als nächstes in unserem Year-in-Review-Format wieder haben. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und Shaggy, möchtest du noch abschließend was zu der WCW aus dem Jahr 1993 sagen?
Nee, das überlasse ich heute dir, denn ich habe jetzt auch sehr viel dann auch schon zur WCW gesagt. Du darfst heute mal die Abschlussworte haben und auch dein Fazit zum Jahr 93.
Ja, ein wildes Jahr. Ein wildes Jahr, was uns aber trotzdem tolle Momente beschert hat, tolle Matches beschert hat. Ich habe es gerade schon gesagt, Ric Flair gegen Big Van Vader, Big Van Vader gegen Cactus Jack. Für mich wirklich Höhepunkte und vor allem auch wirklich deutliche Ausrufezeichen, wie anders auch die WCW damals im Vergleich zur WWF gewesen ist. Und für mich war das einfach eine tolle Alternative, eine tolle Bereicherung auch in meinem TV-Wrestling-Konsum und ich war so froh, dass wir 93 auch so viel WCW gehabt haben, weil wir hatten ja damals nichts, ne? Wir hatten nur die WWF und das war schon wirklich wie so ein Augenöffner, ne? Auch teilweise dann im späteren Verlauf noch mit den Namen, die da rübergekommen sind. Für mich war das absolut wichtig, auch ohne die WCW, ich habe schon ein paar Mal gesagt, hätte ich, glaube ich, auch Headlock nicht so gemacht. Und die WCW wird auf ewig einen besonderen Fleck in unser aller Herzen haben. Und das Jahr 93 ist da mittlerweile ja auch wirklich ganz, ganz wichtig an der Stelle. So, ich mache jetzt hier an der Stelle den Deckel drauf und sage, wir hören uns nächste Woche hier an dieser Stelle wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss.
Headlock, Der Pro Wrestling Podcast.